Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil, alias The Hopmeeple und
Bastian, alias Fedris Board Games. Jetzt muss ich selber lachen. Das war so erotische Stimme.
Willkommen bei Brettgespräche.
Ja, genau.
Und da haben wir natürlich auch einen Gast oder eine Gastin bei uns zu Besuch. Und zwar die
Ninja, das Miepelinchen. Hallo.
Na, das war schon mal ein Cliffhanger hier, ne? Erster Cliffhanger der Stunde, super. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben, Ninja. Das ist, wir kennen uns ja schon länger, damals schon auf Instagram und das Ganze angefangen. Wir haben uns ja ein paar Mal schon gesehen. Immer wieder eine Freude, daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir dich für unseren Podcast heute gewinnen konnten. Vor allem haben wir ein tolles Thema. Wir haben wieder einen Brett Talk. Und zwar, was macht ein gutes Brettspiel aus? Aber bevor wir ins Thema gehen.
Dass es mir gefällt. So, das war's.
Genau, so, okay. ich glaube, man kann doch noch länger drüber reden, aber da kommen wir gleich dazu. Du bist ja das erste Mal bei uns und nach weltbekannter Manier machen wir es auch bei dir. Wir werden jetzt eine Brettrunde oder unsere weltberühmte Brettrunde starten, damit unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch so als Person und Spielerin einschätzen können. Genau. Basti, du führst heute durch.
Ja, mach ich.
Dann,
Bin gespannt.
Ninja, ganz schnell antworten, nicht so viel nachdenken. Ne? Also das ist so Kreuzverhör-Style.
Kreuzverhör-Style. Okay, fangen wir an. Lieblingsspiel.
Mein Lieblingsspiel ist aktuell Tea Garden. Das ist genau mein Thema.
Okay. Hast du davon nachts schon mal geträumt oder generell vom Brettspielen?
Ja, tatsächlich. Ich spiele sehr oft Blood on the Clock Tower. Und diese Runden verfolgen mich tatsächlich auch manchmal.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, habe ich ja auch mal gespielt. Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Boah. Das Clock Tower. Ja.
Also, eigentlich bin ich immer gerne böse. Von daher der Dämon.
Der Dämon, okay. Mit welcher Berühmtheit würdest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Wir haben schon zusammen gespielt.
Ja. Phil und ich haben schon gespielt. Ich habe in meinem Leben schon alles gesehen. Mehr geht nicht.
Das wollte ich nicht hören. Also keine andere Berühmtheit?
Ah, mag überlegen. Also wenn ich jetzt niemanden aus der Brettspielszene nehmen würde, dann muss ich mal überlegen, mit wem ich denn ein Brettspiel spielen würde. Wer wäre denn eine coole Figur und sieht noch gut aus? Vielleicht so ein George Clooney oder so. Ah. Na, der ist zu alt.
Wollte ich sagen, George wer? Ja. Ich kenne ihn auch. Aber ich glaube, wäre cool, mit dem zu spielen. Also.
Ich glaube auch, der ist eine coole Socke.
Dann größtes No-Go am Spieltisch.
Sie hat ja alles gesehen.
Ja. Größtes No-Go am Spieltisch ist schlechte Laune.
Ja.
Gute Antwort, hat man noch nicht.
Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja klar, aber es müssen die richtigen sein. Fettige Chips, Schokoladenfinger, alles, was so dazu gehört. Aber nee, auf jeden Fall. Ich finde, Snacks gehören mit dazu. Aber es müssen natürlich die richtigen sein.
Ja, genau. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wenn ja, süß oder salzig?
Beides. Wenn ich mich entscheiden muss, dann eher süß. Oh.
Okay. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Eine Brettspiel-Superkraft? Oh, dann nehme ich irgendwie aus The Loop und ich kann mich teleportieren. Das wäre geil.
Oh. Ich bin da, ich bin nicht da.
Ja. Ja. Guck mal, hier bin ich. Nein, da. Auch wenn jemand Downtime erzeugt, kannst du mal eben schnell ins Disneyland oder so. Das wäre doch gut.
Gehst du kurz shoppen in der Zeit?
Ja, richtig.
Dein Lieblingsthema im Brettspielen?
Mein Lieblingsthema in Brettspielen ist tatsächlich Natur. Da kann man echt unglaublich viel mitmachen, finde ich immer gut.
Ja, das stimmt. Mhm. Spielerfarbe.
Grün. Always green.
Ja, ich weiß. Deswegen kamen wir uns ins Gehege.
Ja, richtig.
Würfel oder Karten?
Boah, sowohl als auch. Ist beides super. Aber tatsächlich, ich liebe auch Würfel in Spielen. Also irgendwie so Dice Placement finde ich gut. Darf auch mal glückslastig sein, aber kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ich finde so richtig coole Würfel in einem Spiel mega.
Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Circa.
Ja. Nächste Frage. Also, ich glaube, es hält sich noch in Grenzen. Ich bin, glaube ich, noch unter 500 Spiele.
Das sagen sie alle.
Ich bin noch unter 500. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich zähle dann auch nicht die von Hannes mit.
Ja. Und zusammen?
Sonst, ja, da knacken wir die 500 auf jeden Fall. Also ich, okay. 700, dann sind es bestimmt.
Wie hoch ist dein Pile of Shame?
Oh, das geht tatsächlich. Jetzt nach Essen ist der ja wieder ein bisschen gewachsen, aber im letzten Jahr haben wir unglaublich viel weggespielt. Und viele Sachen auch wirklich mal doppelt und dreifach gespielt. Das war super. Von daher ist mein Pile gar nicht mehr so hoch. Also jetzt aktuell sind es, glaube ich, mal, lass mich mal kurz überlegen, nicht mehr als 10.
Oh, krass.
Das geht.
Ja.
Das ist bei mir gerade sehr viel mehr.
Ja, aber das ist eine fiese Frage nach der Messe.
Ja, das stimmt, nach der Messe. Aber wir stellen die Frage ja jedem. Sonst irgendwo noch vor der Messe.
Also bis dato hat es noch nicht so korreliert mit Messe oder nicht.
Ja.
Ja, dann wären wir damit durch. Dann können wir jetzt in das Thema starten.
Genau. Ja, was macht ein gutes Brettspiel aus? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Dann hätte ich mir gedacht, zum lockeren Einstieg fangen wir doch gleich damit mal an, eine folgende Frage zu beantworten. Fangen wir doch bei unserem Gast an. Erinnerst du dich an das erste Spiel, welches du wirklich geliebt hast und warum das so war?
Boah, das ist
der Basti,
Spiel.
Der gerade schnauft.
Ja, genau, das war ich.
Nee, ich habe nicht ins Mikro gekunst.
Ich kannte die Frage auch nicht, deswegen.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich spiele halt wirklich schon von klein auf. Also mein Papa war schon immer spielbegeistert und von daher haben wir schon immer ganz, ganz viele Brettspiele gespielt. Und woran ich mich erinnern kann, was ich auch früh gelernt habe und immer gerne mitgespielt hat, ist tatsächlich Rommé. Dafür kannst du mich auch heute noch nachts wecken. Ich liebe das. Also wir haben immer in einer Riesenrunde in der Familie früher Karten gespielt. Und das fand ich immer großartig. Mit allen zusammen, mit Papa, Mama, Oma, Opa und Tanten und Onkeln. Und das war so toll. Von daher ist das immer noch so eins meiner Highlights.
Ja, alle gut. Nicken hier auch, das heißt, Grunde genommen haben das alle gemacht, scheinbar.
Ja. Aber ich glaube, also die Frage habe ich ja bewusst gewählt, weil ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Zumindest mal habe ich mir die Frage so beantworten können, aber da komme ich gleich zu. Wie war es denn bei dir, Basti?
Bei mir war es so, ich habe ja als allererstes, also klar auch Rommé habe ich auch gespielt. Mit meiner Oma, also mit beiden Omas sogar, also in beiden Haushalten wurde immer Rommé gespielt, aber weil meine Oma selber im Spielwarenladen gearbeitet hatte und immer Brettspiele mitgebracht hatte, habe ich schnell auch andere Spiele gespielt und da waren es mehr so, ganz am Anfang Dungeon Crawler, also HeroQuest war so eins meiner Spiele, die ich sehr gerne gespielt habe. Und was ich wirklich super gerne gespielt habe, ist Hotel, muss ich sagen. Das habe ich immer von MB-Spiele damals. Das habe ich wirklich rauf und runter gespielt. Das wollte ich immer spielen. Weil ich einfach dieses mit dem Miete zahlen, dann hast du da so 3D-Landschaften. Das hat auch wieder ein bisschen was von Dungeon Crawler gehabt, weil du hast so 3D gehabt, ne, Gebäude. Irgendwie war das dann so. Oder Spiel des Lebens. Solche Sachen habe ich super gerne gespielt. muss ich sagen, wo sowas entsteht, auch mit Geld und so. Und was ich super gerne gespielt habe, war Spiel des Wissens, also das Quizspiel. Mhm. Das mochte ich auch. Das mache ich auch bis heute noch, Quizspiele, deswegen. Dafür kannst du mich nachts auch wecken. Für Quizspiele gehen immer.
Das ist total irre, ich kann mich bei allen anschließen, weil alle diese Spiele haben wir auch noch zu Hause. Hotel liegt hier auch noch, na gut, es liegt im Keller, aber es ist noch da.
Das dürften die anderen Brettspielfreunde nicht sehen. Ich will nicht verurteilt werden.
Meine Kellergurke.
Ich hatte, obwohl ich echt ganz kurz überlegt habe, die Neuauflage zu kaufen damals. Also so gesehen. Obwohl ich das alte hier liegen habe.
Ja, tja. Naja, aber also von der Zeit her sind es halt auch die Spiele, die man einfach so früher gespielt hat. Aber dass deine Oma im Brettspielladen gearbeitet hat, ist natürlich, das ist ja auch mega gut.
Das war super.
Ein bisschen
das
neidisch.
Hatte ich halt dann auch immer
die frühe Prägung. Die frühe Prägung.
Ja, und die hat auch sehr gerne gespielt. Also meine Oma war die Einzige, die mit uns halt immer Brettspiele gespielt hat. Bei meine Eltern gar nicht so. Also das war wirklich dann nur sie.
Ja, nee, bei mir war es tatsächlich auch, aber ich habe tatsächlich zwei Spiele, an die ich mich erinnere. Das eine ist tatsächlich, Mensch, ärgere dich nicht mit der Oma. Das haben wir wirklich oft gespielt. So im Nachhinein glaube ich, dass meine Großmutter mich hat gewinnen lassen. Weil die ein oder andere Hausregel, habe ich dann auch gemerkt, war eine Hausregel.
Hat es dann selber nochmal gespielt.
Genau, genau, ja, ja. Aber es sind ja die schönen Erinnerungen und es ist tatsächlich ja ein Spiel, was ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, zumindest mal in der deutschen Version. Es hat ja nochmal eine andere Bewandtnis, das Mensch ärgere dich nicht. Aber das ist ein Thema für sich. Aber ich habe noch ein anderes Spiel und das habe ich mit meiner Schwester total gern gespielt. Das ist ein Spiel von 1993. Der König der Löwen.
Der König der Löwen?
Ach echt? Da gab es ein Brettspiel zu?
Da gab es ein Brettspiel zu. Nee. Und es hat halt, also das ist ein Scheißspiel, ja. Aber du wanderst halt einfach einen Weg entlang und bist ein kleiner Löwe und willst dann zum erwachsenen Löwen werden. Ne? Mehr ist es nicht. Und da gibt es noch den Scar. Aber das Lustige dabei war, das hatte auch Plastik dabei. Und also, da gab es halt diesen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Playmobil-Style-mäßig so ein Canyon, wo eben der Scar drauf war. Und
habe ich natürlich gleich mal recherchiert.
Ja, genau. Und ich habe da wirklich richtig schöne Erinnerungen daran, wie ich das mit meiner Schwester gespielt habe. Nein, kaufen bitte nicht. Also das ist ein Spiel auf BGG, hat sage und schreibe 4,5 von 10 als Wertung. Und lustigerweise, obwohl es schon so ein altes Spiel ist, es geht schlechter, aber es hat nur 103 Wertungen.
Aber da fällt mir ein, wo du so ein altes Spiel hast, ne?
Ja.
Mausefalle ist auch so ein Spiel, was ich viel gespielt habe. Das weiß ich noch. Mit der Maus, wo du weitergehst und immer ins Loch fällst und dann wieder entweder zurückgesetzt wirst. Das war so das erste richtig fiese Spiel.
Genau. Das kenne ich auch noch.
Ja, mit der echten Maus. Wir haben das Original Alte noch hier und das auch die Reiseversion und so.
Aber das ist aber das richtig Alte von Ravensburger, meinst du, ne?
Ja, das richtig Alte, das habe ich
von auch. Von 1980, glaube ich.
Mhm. Wir haben früher auch
Zahlemann und Söhne geerbt von meinen Eltern. Zahlemann und Söhne.
Ja, Dr. Biber. Ist im Grunde abgewandeltes Mau Mau.
Kein Brettspiel. Ja, also. Aber ich kann feststellen, wenn ich das mal so festhalten darf, obwohl es jetzt niemand direkt gesagt hat, ich glaube, dass die Erinnerungen, die wir als erstes an Spielen hatten, war, glaube ich, weniger das Spiel selbst, sondern eher die Erfahrung, dass man gemeinsam da mit anderen was gemacht hat, zusammengespielt hat und dann die Zeit miteinander hatte. Und wie du sagtest, ne, Romy, mit der ganzen Family, das prägt sich dann entsprechend ein. Ne? Also bei mir Großmutter und auch Schwester ganz stark. Ich glaube, das sind diese Wohlfühlmomente, die wir sicherlich auch als Brettspieler oder Spielende echt auch suchen.
Mhm. Ja, das genau. Richtig.
Was ist denn der wichtigste Faktor, damit ein Spiel gut für euch ist?
Boah, da gibt es, finde ich, nicht nur einen Faktor, der ein Spiel gut macht. Also ein Spiel muss einen, finde ich, aus mehreren Perspektiven ansprechen. Also es ist ja schon erstmal so, das Auge isst natürlich mit. Und erstmal ist es schon so, du siehst ein Spiel und du schaust auf die Illustration und schaust, ob dir das gefällt oder nicht. Das ist einfach auch immer schon mal der Ersteindruck, der da ist. Und dann muss es aber auch ja, mechanisch so umgesetzt sein, dass man es gut spielen kann. Das Thema muss einen abholen. Es muss irgendwie muss es so einen Sweet Spot bei einem erwischen, dass man das einfach immer wieder rausholen möchte und gerne spielen möchte. Und ich finde, da sind so wirklich so diese drei Sachen, so dieses Thema auch, die Mechanik, aber auch die Emotionen, die spielen da einfach schon eine ganz große Rolle bei.
Ja. Was ist das? Ja, ist bei mir. Also bei mir ist es eigentlich lustigerweise immer die Optik. Das war damals auch, wo ich Ghostbusters mir als erstes geholt habe, es war einfach cool, weil du dann da so Mechaniken hattest mit diesem Schädel und so, der dann irgendwo reinfällt und so. Die Optik spielt bei mir halt eine ganz große Rolle. Ich hole mir sehr häufig Spiele nur nach dem Auge, Optik her, weil das ist ja erstmal das Erste, was du siehst. Mhm. Klar kannst du es ab und zu mal antesten, okay, aber wenn eins mich überhaupt nicht abholt, schon optisch nicht, dann will ich es auch gar nicht antesten. Da bringst du mich dann auf die Spur manchmal und sagst, ah, probier's trotzdem, dann probier ich's und es ist gut von der Mechanik und dann spiele ich es auch gerne. Aber so der erste Eindruck ist für mich immer die Optik. Bei mir geht alles viel übers Auge, muss ich sagen. Ja.
Das habe ich mir tatsächlich abgewöhnt. Weil
das weiß ich.
wissen ja auch die ein oder anderen Zuhörer. Weil ich gebe ja vielen Spielen, auch älteren etc. Chance und suche mir manchmal einfach auch alte Spiele aus und sage dann, hier komm, für einen Fünfer auf Kleinanzeigen oder für einen Euro, also ne, wie auch immer, und probiere das aus. Also mittlerweile bin ich tatsächlich zu einem Punkt gekommen und ne, da kommen wir relativ schnell auch auf Farben, so ne, beige Spiele, Städtenamenspiele, Eurogame, nicht Eurogame, also es gibt so mannigfaltige Faktoren, wie du es auch gesagt hast, Ninja. Für mich ist es erstmal, dass ein Spiel ist für mich gut, egal welches Thema es hat, egal welche Mechanik es hat, wenn es erstmal nur rein Spaß macht. Weil ich habe jetzt schon so viel wirklich auch Scheißspiele gehabt, die wirklich, wo ich sage, das hat keine Mechanik, das hat keine gute Mechanik, das fühlt sich broken an, aber trotzdem habe ich einen Spaß gehabt mit der richtigen Runde, mit den richtigen Menschen, kann sogar ein wirkliches Ranzspiel total Bock machen. Und ich glaube, das ist für mich etwas, wenn ein Spiel das schafft, ist es ganz cool. Jetzt ist die Frage aber eher, ist es das Spiel, das das schafft, oder ist es die Runde, die das schafft? Das muss ich noch in meinen fast täglichen Feldstudien weiter eruieren.
Ich finde, dass es tatsächlich ganz, ganz oft mit den Leuten zusammenhängt. Also für mich ist so ein Beispiel, ich habe letztes Jahr in Essen, ich habe fertig angespielt. In einer Runde mit, ja, ich weiß nicht, ob es nur Expertenspieler waren, die nur strategisch denken, was ja bei diesem Spiel einfach mal so völlig absurd ist. Die haben dieses Spiel völlig kaputt gemacht, weil sie 3 Stunden für ihren Zug gebraucht haben, für so ein Partyspiel. Und das war für mich erstmal so, dass ich dachte, was ist das für ein blödes Spiel? Ja, hat überhaupt keinen Spaß gemacht in dieser Runde. Ich fand aber trotzdem irgendwie das Spiel an sich so witzig, dass ich es mir trotzdem geholt habe und in anderen Runden gespielt habe. Und seitdem habe ich einen Riesenspaß damit. Also es kommt tatsächlich sehr oft auch auf die Leute an, mit denen man teilweise die Spiele spielt.
Mhm. Ja, das stimmt. Da kann ich auch nur zustimmen, weil zum Beispiel habe ich jetzt Top 10 Adventures. Das habe ich jetzt auch häufiger gespielt. Und es kommt absolut auf die Runde an. Also gerade bei solchen Spielen, gerade bei Partyspielen, ist es wirklich wichtig, auf die richtige Runde zu treffen. Weil es gibt Leute, die dann sagen, ich mache doch keine Pantomime oder ich mache nur so halbherzig mit. Dann läuft das alles nicht und dann macht es auch einfach keinen Spaß. Dann macht es ja gar keinen mehr Spaß am Tisch. Und deswegen, nee, da kann ich definitiv unterschreiben. Es kommt immer auf die Runde an.
Ja.
Schon wichtig.
Gibt es denn ein Spiel, was ihr objektiv wirklich schlecht findet? Wirklich schlecht. Aber trotzdem
abgesehen
gerne spielt.
Abgesehen von Monopoly.
Spielst du das gerne?
Das ist die Frage. Nein, oh Gott.
Ich kann vielleicht dir zur Seite springen, Ninja, weil ich habe Ich habe auf der Xbox letztens einfach was Schnelles zocken wollen und da gab es Monopoly. Ich habe gesagt, komm, probier's mal aus, mal, hast schon lange nicht mehr gespielt.
Da macht das Spaß.
Und da macht das plötzlich Spaß, ja?
Ja, es ist so.
Also, und es ist halt, und wir wissen alle, dass das eigentlich dieses hässliche Entchen ist, was niemand irgendwie, also, das ist direkt neben Hotel im Keller. Aber das tatsächlich, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir das alles alle schon als Kinder gespielt haben. Es ist ein Spiel, was ich mittlerweile wieder spiele und tatsächlich, objektiv ist es schlecht, weil nur Glück und du kannst halt auch einfach den Tisch umkicken, weil du voller Wut da bist. Aber irgendwie ist es auch cool.
Ja, das Ding hat eine Tableflip-Garantie eigentlich und hinterher hast du auch keine Freunde mehr.
Ja.
Ist schon okay.
Ja, Basti, du hast noch nicht geantwortet da.
Was? Auf was? Auf welches Spiel?
Ja, das objektiv schlecht ist und du trotzdem spielst.
Ja, ich Ninja wollte bestimmt nicht Monopoly sagen.
Doch, das wollte sie.
Nein.
Du, doch, ich bin hier nicht alleine, der Monopoly spielt. Das war ein Test,
Ja, genau. Hat nicht geklappt.
Verdammt.
Ja, welches Spiel wäre es denn bei dir, Ninja? Ich muss mir erstmal überlegen, wie meins heißt.
Ja, ich muss tatsächlich mal überlegen, welches Spiel ich total gerne spiele, aber welches schlecht ist. Also, oder vielleicht auch mechanisch nicht so ausgewogen, sagen wir mal so. Und da fällt mir jetzt spontan gerade keins ein, wo ich jetzt sage, oh, das ist auch an sich schlecht ist. Weil ich, also gerade die moderneren Spiele schon relativ gut. Ja, tatsächlich. Ja, dann musst du vielleicht mal loslegen. Vielleicht komme ich dann noch mal auf eins. Jetzt gerade habe ich eins. Oh, du hast recht.
Das ist aber optisch nicht schlecht.
Du hast recht. Das habe ich tatsächlich, ja, das habe ich auch hier liegen und gespielt und habe gedacht, das kann ich angehen. Ich bin aber auch in diesem Universum, in diesem Witcher-Universum nicht so zu Hause. Das heißt, ich habe halt auch nicht so diesen Bezug noch dazu. Das kommt ja bei vielen meistens noch
ja,
dazu,
den
dass die sagen,
glaube ich, finde ich.
Ja, genau, richtig. Ja. Den habe ich auch null. Und dann ist das Spiel noch echt schlecht. Das ist richtig. Da gehe ich total mit.
Ja, das Spiel ist halt eine digitale Umsetzung, ne? Und es war digital nicht anders. Das Einzige, was du hast, ist halt das Nachhalten der Punkte, war ja einfacher, aber sonst war es digital genauso. Und da hat man es echt gerne gespielt. Und für mich ist es halt auch gerne, Phil mag es halt auch wegen diesem Zählen und so Nachhalten nicht. Aber Grunde genommen, sonst vom Ablauf ist es schon dasselbe. Deswegen, da musste man schon eher wahrscheinlich in dieser Welt drin sein und das da wirklich gerne gespielt haben. Dann hast du das.
Ja, das glaube ich auch.
Deswegen feiere ich das und Phil nicht, aber das ist halt so.
Ist doch schön, dass es zumindest bei einem Spiel so ist.
Ja. Boah, nee, aber bei mir, alte Spiele bei mir sind, wenn ich überlege die ganze Zeit. Ja, damals könnte ich sagen, welches Spiel hässlich war, aber ich trotzdem super gern gespielt habe, war Burgundi. Jetzt ist es schön. So. Aber es war damals hässlich. So. Und ich habe es trotzdem gerne gespielt, obwohl es hässlich war. Und ich hatte mir sogar beide Versionen. Ich hatte diese ganz erste dann. Dann habe ich mir auch diese neuere Version geholt und jetzt auch die End-Deluxe-Version geholt. Und ich habe die alte Version auch noch. Also im Grunde genommen habe ich auch nicht verkauft. Und da auch viele bei vielen Kartenspielen, so kleine Reisekartenspiele oder so kleinere Kartenspiele, da sind auch oft recht hässliche bei, aber von der Mechanik sind sie cool. Sowas wäre bei mir, würde ich jetzt als erstes sagen, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil Bubu ist ja mechanisch
objektiv
super.
Genau, was man...
Ja,
richtig, ja genau. Mechanisch super, aber optisch war es... Außer jetzt die Deluxe-Variante, ne? Die ist auch optisch.
Ja,
das super.
Ist hervorragend.
Das ja.
Das haben wir jetzt ja erstmal besprochen, was, ne, also was auch, also ich glaube, der Kern jetzt war der letzten Frage, was wir vielleicht auch nicht so toll finden oder was objektiv schlecht sehen. Aber wenn ihr jetzt spontan an das perfekte Spiel denkt, welches wäre das? Oder nennt vielleicht zwei oder drei.
Das perfekte Spiel.
Das perfekte Spiel.
Kann ich dir sofort eins sagen. Arche Nova. Es vereint alles, was ich liebe.
Ja?
Also, mein Highlight ist immer noch Wonderlands War. Ich liebe es. Hat alles, was ich will. Ich liebe das Thema, ich liebe die Geschichte.
Ja. Da hätte ich zum Beispiel wieder so ein paar Vibes, wo ich dann sage, so, eigentlich hat das aber auch ganz viele Schwächen, ja, aber ich, ja, das, so hat jeder sein Spiel an der Stelle.
Ja, aber deswegen habe ich Terraforming Mars nicht gesagt, ne? Das ist ja mein Lieblingsspiel, das ist auch auf Platz 1, aber das, was Terraforming Mars noch an Schwächen hat, finde ich bei Arche Nova, ist einfach alles, weil einfach die besten Mechaniken, die ich immer als beste Mechanik empfunden habe, ist natürlich auch immer meine eigene Sache, hat er halt alle zusammengemopst sozusagen und in ein Spiel gepackt und hat es super zusammengewürfelt und es funktioniert. Mhm. Und deswegen liebe ich das Spiel halt einfach und denke, das ist für mich das perfekte Spiel, weil das ist auch das Spiel, was es jedes Mal wieder schafft, wenn ich es aufgebaut habe, ich spiele es super gerne, ich bin in dieser Welt gefangen und ich spiele es einfach durch, ohne einfach zu sagen, oh, wann ist es vorbei? Ich könnte es auch 3-4 Stunden spielen, ist mir vollkommen egal. Und das ist halt das. Und ich glaube, das macht das perfekte Spiel aus.
Ja. Na, bei mir ist und bleibt es Wasserkraft.
Ja, habe ich noch nicht gespielt, kann ich leider nicht erzählen.
Ja.
Ist halt auf die Nuss. Ein weiteres Spiel. Habt ihr noch eins, wo ihr sagt, das ist das perfekte Spiel?
Also ich finde auch Revive immer noch großartig. Spiele ich auch gerne. Leider tatsächlich viel zu selten. Mag ich aber auch. Mhm. Ich mag das Spielmaterial.
Ich glaube, da würde ich dann auch. Gut. Ach so, ja.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, Revive, stimmt. Das habe ich. Ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, da würde ich bei mir auch wieder auf Burgundi kommen. Weil ich finde, auch da ist eigentlich alles recht rund. Also ich finde, Mechanik her ist alles logisch. Es sind zwar Würfel drin, aber du kannst die beeinflussen, was ich wiederum gut finde. Also aus dem Grund. Ja, das wäre dann auch so ein Spiel, ein zweites, was ich sagen würde.
Mein zweiter Pick wäre auf jeden Fall Everdale. Mhm. Weil Everdale es schafft, ganz viel miteinander zu verbinden. Du hast ein Spiel, was mechanisch interessant ist. Du hast ein Spiel, was optisch super ausschaut. Du hast eine, ne, diese Tischpräsenz. Und es ist daher für mich so perfekt, weil du dann Leute auch ganz schnell und ganz toll abholen kannst. Natürlich jetzt kein Familienspieler, der noch, oder Gelegenheitsspieler, der noch nie gespielt hat, dann ist das natürlich auch overblown. Aber, ne, das ist halt, du, damit kannst du fast jeden hinterm Tisch hervorrufen oder an den Tisch herbeirufen, in dem Fall, weil es einfach eine tolle Präsenz hat, weil es einfach super schön ist und halt auch noch ein richtig gutes Spiel.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch eins unserer Lieblingsspiele. Also ich muss das Neue noch testen. Ich habe das hier liegen, muss ich aber noch spielen.
Ja, same hier, ich auch.
Habe ich auch noch nicht gespielt.
Weil ich finde, das ist immer eine Welt, die kannst du immer spielen. Das ist einfach schön.
Das ist ja für mich jetzt die zweite Everdale. Ich habe alles andere ja ein bisschen
ausgelassen. Ja, das mit dem Wasser-Ding habe ich auch rausgelassen. Aber mich hat die Mechanik mit dem Berg und dem Auftauen und so sehr.
Ja, also da bin ich schon echt gespannt, weil so ein Ding kann ja auch schnell mal auch ausgelutscht sein, in der Hinsicht, dass halt sagst, so irgendwann habe ich jetzt auch alles gesehen. Ne, so ein Flossenschlag, also à la Flossenschlag, à la Schwingenschlag. Oh, ne, das sind halt alles so Sachen. Für mich auch das, ne, von allen drei ist halt ungeschlagen das Flügelschlag. Genau. Flügelschlag ist, wird aber für mich kein perfektes Spiel sein. Es ist ein tolles Spiel, aber es ist kein perfektes Spiel. Es wurde erst zu einem perfekten Spiel bei mir, zumindest mit den ganzen Erweiterungen und mit den ganzen Deluxe-Komponenten, die ich mir dazu gekauft habe. Erst dann hat es so eine Tischpräsenz, wo ich dann sage, es ist ähnlich dem eines Everdales, weil viel da ist etc. Aber dafür musst du erstmal richtig viel dazu kaufen, was nicht in der Standardbox drin ist. Und das ist dann halt wieder eine Hürde. Das macht nicht jeder, sollte auch nicht jeder machen, meines Erachtens. Aber ja, da musst du erst viel Geld in den Jordan runterwerfen, bevor du da zu diesem Gefühl kommst.
Ja, aber ich finde das auch.
Ja, erzähl du erstmal.
Ja, aber ich finde, manchmal lohnt es sich auch, dass man sagt, ich stecke in ein Spiel, das ich wirklich gerne mag und gerne spiele, noch ein bisschen Geld rein und hole mir da was Schönes und brauche dann aber nicht diese ganzen zusätzlichen Spiele, die es gibt, wie Schwingschlag und den ganzen Schwingen und Flossen und was es da nicht alles gibt. Das ist für mich auch tatsächlich überflüssig, brauche ich auch nicht. Wenn ich dann so eine schöne Version davon habe, dann reicht mir das auch. Und dann ist es auch für mich okay, dass ich da noch ein bisschen Geld investiere.
Mhm. Absolut. Dann lasst uns doch mal einen Schritt weiter gehen in das Thema. Und zwar, jetzt geht es quasi um Mechanik, Thema, Wiederspielwert etc. Was wiegt für euch schwerer? Eine spannende Mechanik oder ein gutes Thema? Eigentlich erwarte ich jetzt, als dadurch, dass wir ja eigentlich fast bekennende Eurogame-Lover sind, eine relativ eindeutige Antwort. Ich bin aber gespannt. No pressure.
Dann sage ich extra das andere.
Also, dagegen. Ja. Für mich ist der Preis wichtig.
Ja. Alles über 10 Euro geht nicht.
Genau. Nee. Das wird zu billig. Nein.
Ja, also ich finde so ein mechanisches Thema immer gut. Ich bin ganz klar erstmal, also wenn ich wirklich ein Spiel oft spiele, dann holt mich, glaube ich, schon auch die Mechanik ab. Das, was so ein Spiel macht, was ich in diesem Spiel machen muss. Gerade bei den Eurogames, die dann doch schon ein bisschen strategischer sind, da brauche ich eine gute Mechanik. Und zum Teil ist mir das Thema dann nicht wichtig.
Ja.
Ja,
aber der Basti kommt ja nicht so weit. Der Basti kommt ja nicht so weit. Das ist ja das Problem.
Genau, ich konnte nicht das Mechanik, weil ich hole mir ja die Spiele nicht, wenn sie nicht auch gut aussehen. Nein, also bei mir ist es auch so, ich gehe ja jetzt davon aus, ich habe die Spiele gespielt. Sagen wir mal so, Arche Nova und Dings, da könntest du auch ein anderes Thema drüber legen, ne? Weil Euro-Gedöns und so. Oder hier bei allen anderen Euros auch. Mir ist die Mechanik natürlich am wichtigsten, wenn ich sie dann gespielt habe. Aber für den ersten Eindruck ist natürlich immer die Optik als erstes, weil ich mir das dann erst hole, sonst gucke ich es mir erst gar nicht an. Außer ich habe es irgendwo mal mitgespielt. Dann kann es ja auch sein, dass ich dann gesehen habe, oh, Civolution zum Beispiel. Da habe ich dann auch gesagt, oh, okay, supergeile Mechanik, will ich haben. Das ist halt dann, da ist es dann wirklich auf die Mechanik gegangen und nicht mehr auf die Optik. Weil so schick ist es jetzt auch nicht.
Ja.
Also bei mir ist es auch relativ klar, ne? Mechanik. Ja. Also für mich ist rein die Mechanik tatsächlich. Ich würde nämlich sagen, es gibt sogar Spiele, wo das Thema hinderlich ist, beziehungsweise dass die Illustration hinderlich sein kann, weil du dann gar nicht weißt, ah, was kann ich denn machen? Oder war das also die Ikonografie vielleicht auch noch verschwimmt mit dem Hintergrund, dann ist das Thema und die Illustration tatsächlich hinderlich für Mechanik. Und das ist tatsächlich ja auch so. Deswegen blende ich das auch aus. Ich will das nicht falsch verstehen. Ich mag schöne Illustrationen und ein schönes Thema, bin ich nie abgeneigt. Aber es ist für mich nicht dieses Essentielle. Ich kann auch ein total beiges Spiel spielen und total Spaß haben. Und eigentlich ist es tatsächlich, ich rede nur für mich, Perlen vor die Säue. Wenn ich ein richtig, richtig tolles, designtes Board habe und ich gucke nicht auf diesen Witz, wo vielleicht die Illustration so einen gewissen Witz hat oder ne, so, oder da hat sich jemand die Mühe gemacht, auf jeder Karte ist was anderes drauf und keine Karte wiederholt sich. Und ich bin in meinem Tunnel, in meinem Eurogame-Tunnel, wo ich alles andere ausblende, weil ich nur noch gucke, so, wie kriege ich jetzt am meisten Punkte? Und dann bin ich nur noch fixiert auf die Ikonografie und auf das Punkte, ja, zusammenwerfen im Kopf, wie ich jetzt, oder die ganzen Entscheidungsbäume da zu entwickeln. Und dann ist das alles andere auch wieder wurscht. Deswegen, also für mich eindeutig ganz klar auf mechanischer Seite.
Ja, beste Beispiel ist doch bei mir mit Mechanik, dass ich Terraforming Mars mag. Hallo? Das ist nicht schön. Es ist nicht schön. Also aus dem
in Grund. Der 3D-Version ist auch das schön.
Ja. In der 3D-Version, ja. Das stimmt. Hier habe ich natürlich auch, aber
Ja, ja. Also für mich ist auch ein gutes Beispiel Beyond the Sun. Das Ding sieht auch aus wie ein Prototyp. Es spielt sich aber auch toll.
Stimmt.
Musste ich aber auch erstmal so ein bisschen rangeführt werden. Also ich habe es auch erstmal gesehen und habe gedacht, okay, was ist das? Ist das schon fertig? Soll das so sein? Und man spielt es dann und ja, da muss ich dir auch zustimmen, Phil, das ist dann tatsächlich auch fast egal. Also gerade bei diesen größeren Spielen bin ich auch viel im Tunnel drin und überlege meine Strategie und achte nicht darauf, genau drauf, was da jetzt kommt. Das ist eher bei den leichteren Spielen so, dass mich dann so ein Thema oder auch die Illustration viel mehr abholen.
Wo ich sagen muss, wenn du gar keine Optik mehr hast oder gar nicht mehr so schön, dann hast du nur eine Tabellenkalkulation, dann kannst du auch Excel spielen.
So, glaub ich durch.
Durchaus, aber bei jetzt zum Beispiel bei Spielen wie Can't Stop, ne, das Würfelspiel, das ja jetzt kein Eurogame ist und auch nicht wirklich großartig Thema hat, macht es ja trotzdem Spaß. Ne? Also da ist halt quasi auf diesen Leisten einfach hinten ein Berg drauf gemalt. Das ist das Thema.
Gibt's aber jetzt auch in schön.
Berg drauf gemalt.
Es gibt's aber auch in schön jetzt. Im Mountain Goat zum Beispiel.
Das ist doch auch so ein schönes 80er-Jahre-Ding.
Stimmt. Ja, aber it's never getting old. Also ich hoffe, ich bin selbst auch so ein 80er-Jahre-Ding. Wir werden niemals alt, meine Freunde. Sehr schön. Das Thema 3D war aber ganz gut für die nächste Frage als Überleitung. Und zwar, wie wichtig ist denn Spielmaterial für die Qualität des Erlebnisses? Und das erwarte ich schon fast kontrovers zu diskutieren.
Okay, fange ich mal an. Also, für mich ist 3D-Material, ja, ob es jetzt entscheidend wichtig ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es cool, dass es das gibt, sagen wir es mal so. Ich mag es, ich liebe 3D-Material. Und muss sagen, ich kaufe mir auch viel 3D-Material und ich habe natürlich auch einen 3D-Drucker zum Ausdrucken von 3D-Material. Ja, genau, ich drucke mir das auch, aber ich hole mir auch Acryl-Standys, Dings und so, alles in 3D oder ich kaufe es mir auch. Also im Grunde genommen, für mich ist das schon eher wichtig in der Hinsicht. Aber wenn ich jetzt hier so ein Spiel habe, wo ich sage, ja komm, Hauptsache schön zum Zocken, dann muss ich das jetzt auch nicht alles in 3D haben. Aber wenn es ein liebgewonnenes Spiel ist, dann mag ich das schon in 3D. Ja. Mhm. So jetzt Arche Nova zum Beispiel oder Terraforming Mars jetzt als Beispiele, die habe ich wirklich alles in 3D mir aufgebaut, sozusagen das Spiel. Genau.
Ja.
Also mir ist das Spielmaterial total wichtig. Egal was für ein Spiel. Ich finde es schon wichtig, dass, also auch bei einem Kartenspiel, bei einem einfachen Kartenspiel, dass die Kartenqualität da ist und dass die gut ist. Dass die Würfel sich gut anfassen lassen, dass die Meeple die richtige Größe haben und dass zum Beispiel auch die Plättchen und die Token die richtige Stärke haben und das nicht so alles vor sich hin flattert. Ich finde schon, das macht für das Spielgefühl ganz, ganz viel aus.
Ja, da bin ich bei dir. Also es gibt so einen gewissen Standard, der erfüllt werden sollte, ne? Also Kartondicke oder das Leinenfinish auf Karten. Das gibt ja auch nochmal ein Qualitätsgefühl so an sich, ne? Da hast du was in der Hand und dann fühlt sich das auch wertiger an. Es ist aber, und das ist mein Punkt, es ist aber nicht der Garant dafür, dass auch das Spiel ein wertiges ist. Und vielleicht liegt es auch daran, also warum sich mein Gefühl sich dahin entwickelt hat, dass auch viele Kickstarter in den letzten Jahren so überdimensioniert waren in Sachen Content, in Sachen Deluxification in der Stelle. Auch ganz viele Spiele, das ist ja jetzt auch wieder so eine Mode geworden, dass ganz viele Spiele, die noch nicht mehr out of print sind, jetzt halt auch nochmal als eine super Deluxe teure Version rausgebracht werden. Also sei es jetzt Arche Nova, wo das Spiel noch nicht mal drin ist, sondern da kaufst du ja nur quasi die Deluxe-Komponenten. Oder sei es jetzt hier Terraforming Mars, sondern Terra Mystica. Wobei Terraforming Mars hat das ja auch gehabt. Ja, das kann man doch auf die Liste packen. Und das Terra Mystica, was jetzt auch für über 280 Euro da im Complete-Set da gekauft werden kann mit neuen Miepeln, Illustrationen und hast du nicht gesehen. Das finde ich halt dann ein bisschen pervertiert. Natürlich, ne, also auch dafür gibt es Fans etc. Ich will es auch gar nicht runterreden, aber ein Spiel, was gut ist, was man liebgewonnen hat, das sollte man, wenn man das möchte, auch Deluxe feiern, beziehungsweise dann möchte man, wenn man Terraforming Mars oder Mystica, Terra Mystica Fan ist, dann kann man das Geld auch da ausgeben, das passt auch. Aber die Masse, die da mittlerweile rausfällt, ist halt relativ groß und das ist halt kein Garant dafür, dass es ein gutes Spiel ist. Das Problem ist einfach nur, wir sind halt relativ stark getriggert davon, oh, da kriege ich vieles fürs Geld. Ist aber, wie gesagt, nicht der Garant, dass jetzt wirklich die Qualität meines Spielerlebnisses besser wird.
Ja, ich bin auch tatsächlich überhaupt kein großer Fan von Kickstarter. Also gerade so in den letzten Jahren nicht. Ich brauche auch keine überdimensionierten Spiele. Und bei der Auswahl, die wir hier auch zu Hause haben, finde ich, wird man dem auch gar nicht gerecht oftmals, dass man da so riesen Kartons hat. Und das kommt einfach gar nicht auf den Tisch. Und manchmal denke ich mir auch so, naja, für das Geld, da kann ich mir vielleicht auch noch 10 andere Spiele kaufen. Und das, ich weiß nicht, ob ich das da manchmal so wertschätzen würde für das, was dann da so drin ist. Also das ist ja wirklich manchmal Wahnsinn, wenn man sich dann all in so einen Kickstarter reinsetzt, was du da an Geld loswerden kannst.
Ja.
Nein.
Nein. es ist ein Lernprozess, nicht wahr, Basti?
Ja, ja. Richtig. Dauert noch an, aber ansonsten.
Es wird aber weniger.
Ja, es wird weniger, das stimmt. Außer es kommt wieder ein super Angebot. Nein. Es sind nie Angebote, Leute. Lasst euch nicht verarschen.
Genau. Es muss am Ende jeder selbst wissen, aber es ist halt, ne, also das Spielerlebnis wird nicht unbedingt durch schönere Komponenten beeinflusst. Also ein Scheißspiel kann noch so schön ausschauen, es bleibt ein schlechtes Spiel. Und dann
das aber ein halt schönes Scheißspiel.
Aber ein schönes Scheißspiel.
Ja, genau. Also auch bei der Partnerwahl sollte man da ein bisschen aufpassen. Ne? Nur weil es so hübsch ist, ist der Charakter dann doch ein bisschen was Wichtiges. Ne? Also
3D-Drucker regelt.
Ja. Ja. Charakterkomponenten gibt es dann, oder was?
Sehr schön.
Genau.
Genau. Oh Mann. Habt ihr denn ein Beispiel, wo ein Spiel mit schwacher Mechanik durch Atmosphäre oder Story gerettet werden konnte? Wir drehen die Frage jetzt mal um.
Eieiei.
Ein Spiel mit schwacher Mechanik.
Gwent.
Hey, jetzt hast du meine einzige Antwort gegeben.
Ja, aber ganz ehrlich, ich liebe ihn halt, weil ich es kenne aus der Story. Also das ist so. Die Mechanik ist halt jetzt nichts Neues. Das ist wirklich so, ne? Und es ist auch nichts Hochtrabendes. Es ist super schnell gelernt, ja. Simpel, gegeneinander, einfach nur vergleichen. Das hatte ich schon in einem Kickstarter vor 3 Jahren, also dasselbe Spielprinzip. Oder noch früher, und da gab es noch keinen Gwent in Witcher. Also deswegen.
Ne, es ist tatsächlich, den muss ich da lassen. Also, das ist tatsächlich ein. Ja.
Ja. Jetzt habe ich dir die Antwort geklaut.
Nee. Also, ich hätte es ja so nicht beantwortet. Ich hätte jetzt. Ich würde es trotzdem bei der schwachen Mechanik belassen, aber. Ja. So ein Beispiel für uns:
Schwache Mechanik, großartiges Spiel. Da gibt es tatsächlich ja, finde ich, relativ viele von, die jetzt mechanisch nicht unbedingt viel hergeben, aber emotional dafür einen absolut mitreißen. Und wenn du nur so einen Hitster nimmst, wo du einfach nur scannst und eine Zeitleiste erstellen musst, das ist ja jetzt nicht mechanisch besonders anspruchsvoll, aber damit holst du unfassbar viele Menschen ab.
Ja. Ja, mein Beispiel, was ich zuletzt auch extrem oft gezockt habe, was auch eigentlich sauteuer war für das, was es ist, also wirklich, es ist sauteuer für das, was es ist Thunder Road Vendetta.
Sub-Zero Vendetta. Hast aber viel drüber erzählt.
Ja, ich liebe das Spiel. Es ist einfach total, es ist blunzdoof. Ja, es ist einfach, du schießt dich gegenseitig mit den Autos ab und würfelst, ob du Schaden gemacht hast. Ja, das ist im Grund ist es nur das. Aber dadurch, dass es schafft, so eine Mad Max-Atmosphäre aufzubauen und diese schiere Freude oder Schadenfreude rauskommt, ist das Spiel einfach nur genial. Jetzt darf ich nur aufpassen, ne? Schwacher Mechanik, also nicht Scheiß, es ist kein Scheißspiel, ne? Es hat einfach nur eine schwache Mechanik. Da hat sich jetzt niemand ein Expertenkracher überlegt. Da hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, hier, so ein Spiel, das könnte Spaß machen. Und genau so ist es. Also es muss nicht ein ultra komplexes oder sonst was Spiel sein und alles neu machen, wenn es eben eine gewisse Atmosphäre aufbauen kann. Und das kann das Spiel auf jeden Fall. Also für mich ist das tatsächlich ein Titel, der wahrscheinlich mit einem anderen Thema mir schon fast zu schwach wäre.
Ja, das Spiel habe ich noch nicht gespielt, aber kann ich nachvollziehen. Ja.
Es sieht auch klasse aus, aber es sind halt über 130 Tacken, glaube ich. Ich hatte es mal vorbestellt gehabt damals. Ich glaube, da hatte ich es noch mit Bildlicher bekommen. Aber das ist halt schon ist viel Geld für so ein Spiel. Naja. Macht ein einfaches Regelwerk ein Spiel auch besser?
Also. Ein gutes Regelwerk macht jedes Spiel besser.
Da braucht man nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, eigentlich nicht. Das war's. Ja. Es gibt leider sehr viele Scheißregelwerke. Also sehr schlechte.
Ja, richtig. Habe ich tatsächlich jetzt auf der Messe auch wieder zu häufig erlebt, dass es echt schlechte Regeln gibt oder auch schlechte Regelerklärer. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber wenn man eine Regel einfach erklären kann, ist es doch mega. Also wenn du es so umsetzen kannst, dass du ein Spiel leicht verständlich machen kannst, finde ich das super. Es ist natürlich bei Expertenspielen nicht machbar. Ja.
Ja.
Da wäre auch wieder Gwent als Beispiel. Es tut mir ja leid, aber es ist so. Also wie gesagt, ich mag das Spiel trotzdem. Aber
ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich dich langsam auf meine Seite
ziehe. Nein, ich hatte halt wirklich den entscheidenden Vorteil, ich kannte das Spiel, weil ich es online kannte. Sonst hätte ich, die Regel war wirklich, hätte es auch ChatGPT übersetzen lassen können. Keine Ahnung, das war ganz komisch. Das hat mich leider nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Und deswegen, nee, da verstehe ich schon, also schlechte Regeln ist absolut, da fällt ein Spiel auch mit. Also manchmal findest du das dann so schön und du findest die Mechanik auch cool, dann willst du dich da durcharbeiten, aber das ist dann wirklich ein Kampf, muss man leider sagen. Und dann finde ich es auch nicht so toll. Deswegen leichte Regelerklärung, oder muss nicht mal leicht sein, es kann ja auch eine komplexe sein, aber leicht und gut geschrieben, sagen wir es mal so. Das ist das Wichtigste.
Und das ist nicht einfach.
Nee. Das ist nicht einfach, nein.
Ist es auch nicht.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für manche Leute, jetzt rede ich nicht von uns Vielspielern, die fast täglich Regeln lesen, sondern jetzt von einer Person, die sich jetzt gerade mal ein Spiel gekauft hat. Und das muss nicht unbedingt ein super tolles Spiel des Jahres oder von uns gehypten Spielen oder sonst was sein. Wenn man einfach ein Spiel kauft und dieses Spiel hat nur eine ganz kleine Regel und die ist gut verständlich, dass er gleich anfangen kann. Dann glaube ich, hat der relativ schnell ein schönes Spielgefühl, sodass er auch sagen kann, das ist ein gutes Spiel.
Ja.
Das stimmt. Weil ich habe schon so viele tolle Spiele Leuten vorgestellt oder ausgeliehen, die dann gesagt haben, so, boah, aber das war echt eine anstrengende Regel. Und eine anstrengende Regel, ne, so aller Form von, was weiß ich, Azul oder das braucht nicht lang zu sein. Das kann auch eine kurze Regel sein. Viele lesen nicht gerne Regeln und können oder erfassen es nicht gleich oder sagen, ich verstehe es nicht, also lasse ich es. Ne? Also viele Spiele sind ja so, du liest die Regeln und dann muss es erstmal gespielt haben oder ein Zug machen, so, ah, so war es gemeint. So, und wenn das quasi hilft, dir reinzukommen, schneller ins Spiel reinzukommen, sind ganz viele Leute schon abgeholt, dass sie sagen, hey, das ist cool. Und das macht schon fast auch ein gutes Spiel aus. Und da muss es noch nicht mal das beste Spiel sein, sondern das macht ein gutes Spiel für mich aus. Deswegen ja. Gibt es ja auch ganz viele Familienspiele, die einfach nur so ein, wie hieß das noch? Also gut, Catan hat es gemacht, aber das andere Spiel, Andor. Andor hat das ja auch gemacht. Ganz schnell dieser Schnelleinstieg. Und schon bist du am Spielen. Und das hat meines Erachtens auch signifikant zu dem Erfolg dieses Spiels oder dieser Spiele eben geführt, aufgrund dessen, dass man da relativ schnell reingegangen ist und reingekommen ist.
Ja.
Through the Ages auch. Hat auch einen Schnelleinstieg.
Genau.
Ich wollte es nur sagen, eine Lustspielanleitung ist da drin.
Ja, aber das ist tatsächlich so, wenn man uns mal rausnimmt als Vielspieler, sehe ich das auch so, dass das mit der Anleitung steht und fällt einfach alles. Und ich habe es auf der Messe jetzt erlebt. Ich wollte Staying Alive anspielen von Cosmos. Und die Anleitung ist eine Katastrophe. Und ich habe erst gedacht, so vom Spielprinzip, ach, das ist ja bestimmt ganz witzig und ein nettes kleines Spiel, gibst du ein bisschen die Zombies hin und her und schießt die Karten von der Hand. Aber bis wir uns durch diese Anleitung gekämpft haben, das war Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, na ja gut, wir haben es auf der Messe angespielt. Dann habe ich es aber den Abend nochmal gespielt in einer ruhigeren Runde. Und wir hatten schon wieder dieses Problem, dass die Sachen einfach an unterschiedlichen Stellen angegeben war. Es war nicht geordnet und sortiert. Und da habe ich auch gedacht, jeder, der sich dieses Spiel jetzt kauft, und das ist ja halt auch wirklich nur mal so ein ganz kleines Spiel, und es sieht ja auch ansprechend aus, der verzweifelt da dran und wird dieses Spiel sofort wieder in die Ecke stellen. Und das ist eigentlich sehr schade.
Mhm. Ja, da muss ich auch in die Bresche springen, weil das Spiel an sich ist wirklich gut. Also ich hatte das Glück, dass es mir erklärt wurde, von den Machern, lustigerweise. Deswegen war es dann nicht so schwierig. Aber auch die Erklärung alleine, nur von dem Erklärer, waren fast 30 Minuten. Und das für so ein Minispiel. Ja. Also da musst du dir mal reinziehen. Also das ist nicht... Deswegen. Und ja, die Anleitung selber habe ich jetzt schon öfters gehört, soll der Horror sein. Wie gesagt, ich habe sie mir nicht mehr angeguckt, weil mir wurde es ja erklärt. Deswegen ging's. Aber sonst ist das Spiel echt gut vom Spielgefühl her.
Ja,
aber das ist dann
witzig.
So ein Fall dafür, du musst dich da durchkämpfen. Ja.
Absolut.
Mhm. Ein weiterer Punkt, den ja viele Leute feiern und andere hassen, da würde ich gerne auch von euch wissen, ist Frust ein Teil des Spielspaßes? Sis oder ein Designfehler? Ich hab Arbeit in die Fragen reingesteckt. Ja, ne?
Das merke ich. Also ich verliere sehr ungern. Habe ich schon immer. Mittlerweile kann ich mich ja zusammenreißen. Früher habe ich wirklich das Spiel vom Tisch gefegt, als ich klein war. Das war Standard. Und wenn ich dann irgendwann gefrustet war, mittlerweile kann ich mich zusammenreißen. Und naja, es gibt Spiele, die arbeiten ja damit, dass du einfach nicht alles bekommst, dass dir vielleicht jemand was wegnimmt. Das gehört tatsächlich zu dem Spiel dazu. Wenn das gut mit eingebunden ist, sodass du noch genug andere Möglichkeiten hast, um das auch wieder auszugleichen, finde ich das okay. Wenn es dich so weit reinzieht oder runterzieht, dass du irgendwann das Gefühl hast, ich kann in der Mitte des Spiels einfach auch aufhören, weil ich habe keine Chance mehr, irgendwo noch ranzukommen oder irgendwelche Möglichkeiten, selber noch irgendwie was zu machen. Und das, obwohl ich eigentlich nicht schlecht gespielt habe, dann ist mir das manchmal zu frustig und dann habe ich manchmal auch keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen.
Mhm. Dann ist es für mich aber auch eher broken, würde ich sagen. Weil das ist nämlich, ja, das siehst du vielleicht anders, aber ich finde in dem Fall, wenn du nämlich sagst, du kannst es gar nicht mehr ausgleichen, dann finde ich irgendwie, macht das dann noch Spaß?
Nein.
Also,
nein, genau, sehe ich auch so.
Aber es, ja, tatsächlich, nein, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, aber es gibt so Spiele, und ich muss meine Antwort an der Stelle so ein bisschen zweiteilen, weil es gibt tatsächlich Spiele, wo Frust ein Teil des Spielgefühls ist, weil es einfach ein glückslastiges Spiel ist. Ne?
Ja,
aber
gut, das
wenn es ne, ja. glückslastig ist ja. und du nur kurz ja. spielst, dann kannst du auch drüber hinwegsehen.
Komm,
wir spielen nochmal, weil dann kann es sich genau wieder umdrehen. Das ist ja dann
ja.
Ne, also Spiel als Beschäftigung. Dann gibt es wirklich Designfehler, gebe ich euch komplett recht. Also da, wo einer nur noch in die Röhre guckt und der andere wird einfach nur belohnt, weil er einfach Glück hat. Ne? Das, also Monopoly zum Beispiel ist für mich da ein Designfehler, weil du kannst einfach nur verdammt nochmal Pech haben und nur in die Röhre schauen. So, das ist ein Designfehler. Also Monopoly wird man wahrscheinlich heutzutage auch nie wieder so designen. Und dann gibt es aber Spiele, und das ist gerade im expertigeren Bereich oder auch 18xx-Spiele, die haben sehr wenig mit Glück zu tun. Und da musst du dir erst so eine Expertise anspielen. Das sind dann auch so Spiele, wo du halt mehrere Spiele spielst, wo es vielleicht auch gar nicht mehr, also bei 18xx ist nochmal was anderes, und das parken wir das Thema mal, aber bei Civolution hatte ich ja das Gefühl, so ja, da bin ich weggerannt und die anderen blieben dann zurück, aber es war in dem Moment aber irgendwie so egal. Ja, man hat verloren oder gewonnen, aber da war die Motivation eher zu sagen, okay, ich kann dann es nochmal spielen und dann versuche ich mich selbst zu verbessern. Und dann kannst du jetzt halt sagen, es gibt zwei Arten Spieler. Es gibt den einen Spieler, der es total scheiße findet, dass er jetzt gerade nicht, dass es da keinen Catch-up-Mechanismus gibt. Und dass man das irgendwie ausgleicht, da gibt es ja genug Spiele, die das auch wiederum können, aber gerade im Expertenbereich, glaube ich, geht es auch sehr stark darum, sich selbst zu optimieren und es das nächste Mal versuchen, einfach besser zu machen, weil man einfach so eine riesige Möglichkeit an, also so eine große Anzahl an Möglichkeiten hat und dann hat man bloß in dem einen Spiel mal eine schlechte Entscheidung getroffen oder zu viel schlechte Entscheidung, dass man dann wirklich dann frustrierenderweise so über 100 Punkte dazwischen liegt oder zum nächsten liegt, dann ist das natürlich im Moment scheiße oder schlecht, fühlt sich nicht so gut an und sehr frustrierend, aber man kann dann doch Motivation rausschöpfen. Dementsprechend ist es halt wirklich, es kommt da ein, für mich ist auf, geht's da drauf raus, dass es kommt drauf an, wie dieses Spiel ist.
Ja, ja. Das stimmt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel gleich am Anfang, zum Beispiel, du machst am Anfang einen Fehler, so, und den kannst du den ganzen Spiel nicht mehr wieder gut machen. Dann finde ich, ist das Spiel broken, wenn das am Anfang schon passiert.
Ja, aber dann,
wenn das währenddessen irgendwo, finde ich, dann ist das eine Sache. Weil ein gutes Expertenspiel macht für mich ja aus, dass du mehrere Wege zum Ziel hast. Also du hast nicht nur diesen einen Weg oder ne, wenn du dich optimierst, aber das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, könntest du vielleicht über andere Wege auch noch hinkommen.
18xx-Spiele.
18xx-Spiele spiele ich nicht.
Ja, aber ich das nicht mehr, also weil du kannst dir ja schon quasi den Sargnagel reinhauen mit deiner ersten Aktion, je nachdem, was du spielst und gegen wen du spielst. Wenn es da wirklich so eine eingefleischte Community bist und du bist der Noob, der dann sagt so, ah, das ist mein erstes Mal, das kann ich mal mitspielen. Und dein erster Zug sieht so aus und ich werde es nicht vergessen, wie einer der ersten 2, 3 Züge ich da was gemacht habe und dann gucke ich hier in die Runde und alle nur noch so stillschweigend den Kopf geschüttelt. Und dann war ich auch relativ schnell draußen. Die haben dann halt, also es war sehr frustrierend, es war auch sehr lehrreich, ja. Aber manchmal ist es einfach auch so und 18xx ist ja sehr oft so, dass du dir halt auch da relativ schnell auf die Mappe, weil es ja eigentlich auch nichts anderes als eine schöne Kopie von Turbokapitalismus. da ist das meines Erachtens tatsächlich das Spieldesign.
Und es ist natürlich auch die Lernkurve. Das heißt, wenn ich gerade so ein Expertenspiel spiele mit jemandem, der es schon gespielt hat, dann habe ich auch ganz oft nicht das Bedürfnis, den unbedingt einzuholen. Weil ich genau weiß, okay, für mich ist das dann auch oft eine Lernpartie. Und dann probiere ich tatsächlich, ich bin dann auch eher so ein Bauchspieler. Also ich erarbeite mir da schon eine Strategie. Aber ich probiere dann einfach auch mal Dinge aus. Wenn mir dann die Leute vorne weglaufen, finde ich es tatsächlich nicht ganz so schlimm. Dann lasse ich sie erstmal und probiere es aus und weiß dann aber auch beim nächsten Spiel Bescheid, okay, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich das handeln? Also, die Lernkurve bei diesen Spielen ist ja auch enorm hoch. Und diese Erstpartien sind für mich meistens sowieso erstmal so Lernpartien, gerade bei diesen Expertenspielen.
Aber es gibt ja auch die Spiele zum Beispiel, wo du ausscheidest. Also sprich, wo du mitten im Spiel dann urplötzlich rausfliegst, weil du kannst nicht mehr weitermachen. Nemesis wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Da kannst du aber ja wenigstens dann die Alien spielen. So, das heißt, du hast wenigstens kriegst noch so ein kleines Brecki hier, kannst noch was machen. Aber das war's dann auch. Aber wenn du jetzt Spiele hast, wo du wirklich komplett raus bist und alle anderen spielen dann noch, sagen wir mal, 5, 6 Runden, dann verstehe ich, wenn du angekommen und dann nur in der Ecke sitzt und denkst mir so, wo, was ist das jetzt für ein Spielerabend? Weißt
du, da fehlt auch Monopoly drunter. Ne?
Ja, das ist auch, genau, bei Monopoly ja, auch. Richtig.
Ja, also gerade dann, ich glaube, ist es dann ein Designfehler, wenn du rausfliegst und dann noch ewig warten musst.
Genau.
Dann ist es ein Designfehler. Ne? Also ich meine, wenn da, ganz ehrlich, wenn du 2 Stunden spielst und musst dann halt eine Viertelstunde, 20 Minuten warten.
Ja, das ist nicht so
schlimm. Das ist okay. Aber wenn du genau am Anfang dann rausfliegst und dann bist du dann 2 Stunden am Zuschauen, dann denkst du dir auch, danke, den Abend hätte ich mir auch anders vorgestellt, beziehungsweise bewusster, also hätte ich irgendwas anderes machen können.
Ja. Bei Everdell gibt's das ja auch, wenn du schneller im Winter bist und alles abgezogen
das ist
hast.
Ja ein, ne? Das ist ja ein Negativpunkt von vielen
gewesen. Genau, das gewesen, ist nämlich, ja, das wollte ich sagen. Deswegen kam mir das auch gleich. Aber da wartest du nicht so lange, obwohl auch manche gesagt haben, sie konnten nebenbei kochen, während der andere noch gespielt hat. Also aus dem Grund.
Ja, tatsächlich, aber das macht das gerade Everdell ja auch fast hier und da zu einem Expertenspiel. Mhm. Wenn du das nämlich spielst mit jemandem, der es wirklich gut kann und es oft spielt, dann weißt du, welche Kombination halt dazu führt, dass er sich viel kaufen kann. Und dann kannst du das Ding fast einfach mal so durchspielen und viel einfach tun, während andere dann halt irgendwie nur ihre paar Züge haben. Also, aber da gibt es einige Spiele, die tatsächlich so sind. Also das fand ich ja bei, wie hieß es dann noch, The White Castle ja auch so. Spiel das einfach nur und hab deine kleine kurzen Runden. Wie viele Runden waren es noch? 9 oder 12? Da hast du 12 Aktionen, bist du fertig mit dem Spiel. Und es gibt andere so, ah, guck mal, hier kriege ich eine Zusatzaktion, da kriege ich eine Zusatzaktion. Hahaha, ich habe 24 gemacht. Dann bist du nebendran auch und denkst, da bin ich doof. Fehlt mir da noch ein bisschen an Grips? Wie hast du den Scheiß da gemacht, ne? Und der andere so, ey, guck mal, Kettenzug, bam, 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 bam. Ja.
Dann spielst du White Castle das Duell, dann hast du das Problem
nicht. Ja, aber auch das kann ein Problem sein. Ist aber kein Designfehler, ne? Nee, aber manchmal ist es tatsächlich so, einer baut sich da so ein Ding auf und dann hast du ein Feuerwerk und denkst so, boah, ey, wie hast du denn das jetzt gemacht? Du hast gerade, was weiß ich, x Punkte gemacht und das lässt auch einen Fadenbeigeschmack.
Obwohl, wie gesagt, Kettenzüge finde ich gar nicht so schlecht. Das, klar, das kann auch denken, dann denkst du dir so, Alter. Aber manche machen auch super viele Kettenzüge, hat der Marcel ja, Grüße gehen raus, letzte Woche auch gesagt, hat er super viele Kettenzüge gemacht und Jeanette hat trotzdem gewonnen, die keine gemacht hat. Also, ne, das heißt jetzt nicht immer was, nur weil er alle Kettenzüge ausnutzt. Also, so gesehen.
Nee, es ist
dann
ja
heißt
auch
das nur Downtime. Downtime und dann, aber da würde ich auch sagen, Downtime und dann gewinnst du noch nicht mal. Also.
Aber mit dem Frust ist das ja auch so ein bisschen so eine persönliche Sache. Also bin ich selber schnell gefrustet oder kann ich auch mal Dinge aushalten? Lernt man halt auch, wenn man früh anfängt.
Das stimmt.
Das wäre genau die nächste Frage. Nein. Bin ich schnell gefrustet, ja oder nein?
Ja, bitte.
Ja, wenn ich gegen meine Frau spiele.
Ja, tatsächlich sind bei mir viele Leute schnell gefrustet.
Das verstehe ich.
Ja, du zählst ja auch mit.
Okay.
Doch, ich habe ja jetzt auch mal mit dir gespielt, mehrfach. Ich kann das schon nachvollziehen. Nein. Aber ich bin nicht gefrustet, ich fand es eher lustig. Aber das ist halt, ich bin auch ein ganz anderer Spielertyp. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn andere gefrustet wären.
Nee, bei mir ist es tatsächlich so, wenn wir uns alle an den Tisch setzen und ich sage, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt.
Und du rockst das dann.
Und dann rock ich das. Und das liegt nicht daran, dass ich schlauer oder sonst was bin. Das liegt daran, dass ich das Spiel, die Regeln lese, dann nochmal erkläre, dann habe ich das Spiel 2-mal schon drin und dann noch während des Spiels helfe.
Ja.
Und gefragt werde. Und dann hast du plötzlich eigentlich einen riesen Vorteil, weil du dieses Spiel eigentlich de facto 2,5 bis 3-mal gelernt hast. Wenn andere halt dann noch rumkrapsen. Und das ist ein riesen Vorteil. Deswegen, und da sage ich auch immer gleich so, also ich verliere nicht ich verliere nicht absichtlich, das finde ich immer doof, sondern in meiner Größe sage ich natürlich, seid nicht
der
traurig.
Geilste.
Genau, nein. Es hat nichts mit euch zu tun.
bin einfach gut.
Ja, ich bin an der Stelle ja sehr zurückhaltend und.
So habe ich dich kennengelernt. Ganz zurückhaltend.
Ich glaube, ich sollte mich nicht mit der Hopmeeple, sondern der Snopmeeple nennen, aber. Sehr schön. Apropos bewundern, welche Spiele bewundert ihr denn? Auch wenn ihr sie vielleicht nicht mögt.
Bewundern?
Ja. Also wirklich de facto bewundern, wo ihr sagt so, hey, boah, cool, das ist mal was anderes oder was auch immer. Das kann fast jeden Grund haben. Aber tatsächlich, wo man sagt, okay, ich habe eine Bewunderung für ein Spiel, weil das zeichnet ja auch ein Spiel in gewisser Weise aus, dass es vielleicht gut ist oder etwas besonders gut macht, was irgendwie heraussticht. Vielleicht machen wir da zwei Beispiele pro Person, wenn wir sie hinkriegen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, muss ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, was mir als erstes eingefallen ist, was eigentlich, das ist ein Spiel, das ich auch schon als Prototyp begleitet habe und mir sofort gefallen hat, weil ich das vorher so noch nicht gesehen habe. Und das war Mischwald. Also ich habe das als Prototyp gespielt, noch mit irgendwelchen zusammengeschnipselten Papierkarten und habe aber sofort gedacht, geil, das habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich super, dieses ich lege die Bäume, ich lege da drumrum, das bedingt sich gegenseitig. Ja gut, das gibt es natürlich schon häufiger, aber diesen Aufbau. Und vielleicht ist das aber auch, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt hat und auch diese Entstehung mitgekriegt hat, dann ist das vielleicht immer noch so ein bisschen mehr da, dieses Gefühl. Aber das fand ich toll. Also das ist auch immer noch, ja. Das ist aber, glaube ich, immer beeindruckend, wenn man Spiele begleitet tatsächlich. Dann kommt das häufiger vor.
Ja, kann nachvollziehen. Basti?
Also was ich wundere und welche Spieleart ich sehr cool finde, ist diese Hide and Seek, also sprich dieses Katz und Maus spielen. Und da ist es halt hier dieses, ja, wie heißt es jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, finde ich gerade blöd. Hier das mit dem Haus in der Mitte. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Das Haus Sorry. In der Mitte.
Das Terrorscape?
Ich habe eine Terrorscape, danke.
Ah. Ich hatte jetzt die Ratten von Vista im Kopf, aber.
Nee, Terrorscape.
Also hat auf dem Cover auch ein Haus in der Mitte.
Ja. Terrorscape finde ich super.
Das ist auch das Einzige.
Ja, genau.
Außer von der Mechanik her, das hat mich halt wirklich überrascht. Mhm. Also diese Spiele kannte ich vorher nicht so. Und seitdem ich Terrorscape das erste Mal gezockt habe, spiele ich sehr viele halt in Sieg-Spiele. Klar, man kennt es damals für hier Mr. X, ne? Jagd auf Mr. X, das erste Spiel da. Aber das habe ich als Kind, genau, Scotland, ja, das habe ich eigentlich, aber Mr. X gab es auch, das war auch noch ein Spiel, das habe ich nämlich auch noch unten. Ah. Es war dann so ähnlich wie Scotland Yard. Scotland Yard und so habe ich selber nie gehabt, habe das aber dann deswegen auch nie so viel gespielt. Und deswegen so diese Mechanik, die finde ich richtig cool. Und ich nenne jetzt auch gleich mein zweites noch, weil Phil noch guckt.
Ja, ich hab meine
Antwort. Also, du
sonst
hast
mich eingesprungen.
Aber Dungeon Crawler spiele ich wenig, kann ich nicht so. Ich liebe aber diese Welten und die Storys darum. Deswegen finde ich es faszinierend. Kann mich aber nicht so lange auf diese Storys konzentrieren. Deswegen spiele ich die meistens nicht durch, weil sie mir einfach zu lang sind. Aber ich liebe die Storys dahinter. Also so ein Buch darüber lesen, finde ich total cool. Ich mochte auch damals hier diese kurze HeroQuest. War ja nur immer ganz kurze Storys, so blub, 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 blub. Muss das und das machen, finde das, komm raus, fertig. Es gibt aber ja jetzt richtig Bücher, ne? Du hast ja richtig lange Dings. Das finde ich cool, spiel's aber selber nicht. Also das wäre so, wo ich sage, das
Ja,
kann ich nachvollziehen.
Ich habe dann noch
also
was Ähnliches.
Wäre auf jeden Fall Platz 3. Ja, dann ja, bitte.
Also nicht zu den Dungeon-Crawlern, aber wenn du so sagst, Hide and Seek, ist es für mich auch in den letzten Jahren und eins der Spiele, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren noch am häufigsten gespielt habe, Blood on the Clock Tower, diese Deduktionsspiele und die Rollen so drauf abzustimmen, dass dieses Spiel funktioniert, ist unglaublich faszinierend. Und das ist jedes Mal anders. Es ist unfassbar. Also wir spielen es auch in der gleichen Runde. Man kennt ja irgendwann auch die Leute. Man kennt so deren Eigenheiten und wie sie sich auch verhalten im Spiel. Und trotzdem ist jedes Spiel einfach neu, komplett.
Das fehlt mir tatsächlich. Ich habe es noch nie gespielt. Dementsprechend, ich muss das unbedingt mal nachholen. Ich glaube, das ist definitiv etwas, was auch in dieser Liste wahrscheinlich wäre, wenn ich es gespielt hätte.
Ja, das ist auf jeden Fall cool.
Ja.
Meine zwei Picks an der Stelle wären einmal, ich glaube, geliebt, bewundert und gefürchtet zugleich, vielleicht auch gehasst, ist Twilight Imperium. Also ich glaube, bewundern tun es ganz viele Leute, die es noch nicht gespielt haben. Das ist so ein Teil, was jeder so irgendwie so eines Tages möchte ich das mal spielen. Ja?
Ja.
Und eigentlich muss ich drei nennen. Also Twilight Imperium und Mega Civ sind für mich so zwei einer gleichen Art an Spielen. Twilight Imperium ist halt, ne, du bist im Weltraum und da hast du diese Verhandlungen etc. dazu und da spielst du halt je nach Gruppe beziehungsweise je nachdem, wie viele Leute du da spielst, halt wirklich mehrere Stunden. Also als ich es zum ersten Mal gespielt habe, war ich mal bei 6 Stunden, wo du wirklich da bist. Also das ist ein Commitment an der Stelle. Aber auch Mega Civ, was ja quasi in der Vergangenheit ist und wir sind alle verschiedene Kulturen und das Auf und Ab einer Kultur durchlebst du da, wirklich ein Civ-Spiel, da treffen sich ja Leute ein Wochenende lang, da gibt es ja richtige Conventions und dann spielst du das über Tage, also 16, 20, 30 Stunden lang, je nachdem wie viele Leute da sind, das sind schon ganz, ganz eigene Arten von Spiele. Die würde ich aber, ne, das war jetzt ein Pick von mir. Das sind Spiele, die ich wirklich bewundere, weil es einfach was, eigentlich kannst du gar nicht mehr sagen, dass das Brettspiele sind, weil die so verdammt lang sind und ein Commitment erfordern, also auch vom Regelstudium her, das ist jetzt nicht unerheblich. Mein zweiter Pick wäre Crokinole.
Okay.
Falls ihr wisst, was Crokinole ist.
Ja.
Das weiß ich tatsächlich. Genau. Das ist ein rundes Brett, auf dem du so Pucks schießt. Und dieses Spiel ist eigentlich ein Kneipenspiel aus Kanada. Kennt man vielleicht noch damals aus Schlag den Raab? Der hat das ja in Deutschland da auch noch mal so, mitunter als einer der ersten präsentiert. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, guckt mal auf YouTube bei Shut Up and Sit Down. Die haben auch eine mega Review darüber mal gemacht. Das ist ein wirklich ganz, ganz, ganz tolles Spiel, was du, das hast du in einer Minute erklärt. Mhm. Und das ist zwischen Frust, Können, Hoffnung und also Himmel und Hölle. Am Ende des Tages, da gehst du alle Stadien deiner Gefühlswelt durch. Das ist echt, echt saumäßig cool und es erfordert Interaktion, denn jedes Mal, wenn der gegnerische Puck auf dem Spielfeld ist, musst du, oder mindestens einer da ist, musst du den mit deinem Puck berühren und das ist eigentlich nichts anderes als ein Schnippspiel. Und du hast 8 Pucks und am Ende zählst du halt zusammen, wie viel man hat an Punkten und eine Runde geht, so eine Partie geht so lange, bis jemand 100 Punkte hat, also je nachdem, welche Regeln du anbringst. Aber ich will gar nicht so tief eingehen, aber das ist ein Spiel, da kannst du dich plötzlich hinsetzen, obwohl dieses Spiel vielleicht nur 15 Minuten dauert, wirst du trotzdem einen ganzen Abend, vielleicht sogar die ganze Nacht da dran sitzen und schnippen, bis dir der Finger blau ist. Das ist mir ja schon so oft passiert. Deswegen ist das so ein Kneipenspiel. Und das funktioniert auch wunderbar zu Hause, wenn du deinen besten Kumpel einlädst, das Ding auf den Tisch stellst und dann zockst du, bist du wirklich ein paar Stunden da unterwegs. Am besten stellst du einen Kasten Bier nebendran hin, dass du gar nicht aufstehen musst. Ich habe schon so lustige Abende mit dem Ding gehabt. Das ist auch für mich eine 11 von 10. Ne? Mein Lieblingsspiel ist Wasserkraft, 10 von 10, geht nichts rüber als Brettspiel, aber wirklich als Spiel, was ja auch ne, Brett und Spiel, also nicht Pappe, sondern Holz, ist tatsächlich Crokinole und das ist 11 von 10, weil es einfach ein mega Teil ist. Das ist nicht billig, das ist so ein Brett, kostet 300 Euro oder so um den Dreh, vielleicht oder 100 oder 200 Euro, je nachdem, wo man es herkriegt. Ich habe schon lange keine Preise mehr geschaut, aber das ist tatsächlich etwas, das hast du fürs Leben und das ist einfach total cool. Das ist einfach, da kannst du jeden abholen, ob jung oder alt.
Das finde ich generell mit diesen Holzspielen so. Also wir haben auch einige davon bei uns zu Hause und haben die tatsächlich auch auf den Familienfeiern. Wenn wir groß unterwegs sind in einer Riesenrunde, stellen wir die auf die Tische. Und es ist einfach mega. Es sind nachher alle nur noch um diese Spiele rum und spielen diese Spiele. Das ist Krokinole, das ist Tumbling Dice oder so. Also diese ganzen Schnippspiele, wie du schon sagst, die Stefan Raab auch dann in seine Show mit reinbringt, um die wieder nach vorne zu bringen. Das funktioniert ja immer sehr gut. Die sind einfach super, was sowas angeht.
Definitiv. Krokinole hast du nicht gespielt gehabt, Basti?
Ich nicht, nein.
Aber,
kenn ich nicht.
Aber, du hast,
aber ich spiele Skitter.
Skitter, genau.
Das ist, aber das ist ähnlich in der Hinsicht, also nicht so, ne, wie das.
Ja, es sind schon unterschiedlich, aber es ist doch sehr ähnlich. Also ich glaube.
Ja, und es lässt dich auch einfach Abende durchzocken. Also
ja,
mit meinen Kids in den Ferien die ganze Zeit gezockt. Also ich habe das mitgebracht, Wurf alle draufgestürzt, haben wir die ganze Zeit nur das gespielt.
Es hat halt auch einen unheimlich hohen Aufforderungscharakter, diese Spiele. Die stellst du halt hin, die haben schon eine Präsenz und jeder nimmt sich einfach diese Sachen und schnipst los oder schießt los oder macht halt Dinge mit diesem Holzbrett. Und das ist halt einfach auch toll. Das bringt die Leute dann einfach da auch zusammen.
Das stimmt. Ja, also gerade der Aufforderungscharakter, wie du sagst, ist tatsächlich so ein Thema. Das geht auch wirklich immer. Und obwohl jetzt Krokinole auch so, man kann es zu viert spielen, aber es ist eigentlich für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Wir hatten vorhin das Thema Frust. Hier ist es wirklich ein Bestandteil, aber ich hatte noch nie das Gefühl, und das ist ganz lustig, bei einem Brettspiel, gerade bei einem Duell-Brettspiel, das ist ja face-to-face in die Fresse meistens, ne? Mhm. Da ist irgendeine Seite am Ende frustriert. Bei dem Spiel irgendwie aber nicht.
Nee, das stimmt.
Und das ist so lustig. Wahnsinn, das ist, weil da hast du natürlich bei, oh nein, jetzt hat er mich rausgeschossen, das ist dein Frustmoment.
Aber dann spielst du halt noch eine Runde.
Aber dann schnippst du selbst und das ist dann halt wieder dieses Gefühl so, das hat jetzt wieder mit Skills zu tun und du hast eine Lernkurve, die hast du wirklich, du hast quasi das selbst in der Hand, da ist kein Glück dabei von wegen, jetzt ist die falsche Karte, jetzt hat er die Karte genommen, die ich wollte. Dieses Gefühl hast du da nicht, sondern das ist wirklich dieser eigene Skill. So, da kannst du halt sagen, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft und das ist halt nochmal, glaube ich, etwas, was da auch nochmal hilft. Wie ihr seht, ich bewundere das Spiel sehr.
Nee.
Nein. Ich hoffe, ich muss diese Frage niemals beantworten. Ich werde sie beantworten wir jetzt auch nicht, aber vielleicht kann ich das mal auf eine der Listen, auf irgendeine Liste mal bringen. Also, welches Spiel, wenn du alle Spiele weggeben müsstest und dürftest nur eins behalten, welches wäre das? Na, das ist halt, ich glaube, da muss man länger drüber nachdenken.
Terraform Mars.
Ja.
Nee.
Nein.
Ich glaube, es wird nicht mal das, es wird noch nicht mal das eigene, das, ich nehme an, dass es nicht das Lieblingsbrettspiel sein wird. Aber das ist nicht unser heutiges Thema, das können wir mal mitnehmen.
Nee. Ja, vielleicht. Ich glaube auch eher, dass es ein Spiel ist, das man immer mal gerne und viel spielt, als unbedingt das Lieblingsspiel.
Genau. Ja. Weil, also, ne, Basti. Wasserkraft ist mein Lieblingsspiel. Weißt du, wie oft ich das spiele? So selten. Meine Frau hasst das. Das will sie nie wieder mit mir spielen. Auch da hatte ich es 2,5 Mal erklärt. Because of reasons. Ja. Genau. Ja.
Obwohl du immer sagen musst, wenn du alles weggibst und du hast nur noch dieses Spiel, dann hast du ja auch keine andere Auswahl mehr. Dann spielst du das häufiger als nur noch einmal im Jahr.
Nee, passt.
Aber dann
ich
glaub, Solo.
Aber, nee, ich glaube dennoch, dann Solo oder wie auch immer. Mir geht es eher darum, ich glaube, wenn man diese Frage, deswegen möchte ich diese Frage jetzt nicht beantworten.
Nee,
ich glaube tatsächlich, dass man da relativ lang drüber nachdenken muss.
Ja, das stimmt.
Weil es kommt dann halt auch nochmal auf Partikularinteressen an. Also wie ist die Spielgruppe, mit der ich meistens spiele? Es kann sein, dass du einen Hype-Titel hast, ein Lieblingsspiel, was keine Sau mit dir spielen möchte, ja? Und dann bist du da alleine mit deinem Spiel, wo du vier Personen brauchst.
Ich glaube, dann würde ich ein
Spiel. Dann spielst du gar nicht mehr.
Dann würde ich ein Spiel wählen, was ich und meine Frau gleich gut mögen. Dann glaube ich, weil das wäre dann mit der Person, mit der ich am meisten spiele, also passt das.
Ja.
glaube, das wäre so das.
That might be, ja.
Dann wäre es wahrscheinlich Arche Nova.
So, dann kommen wir doch mal zu einer der nächsten Fragen. Und ich glaube, wir kommen nicht durch alle Fragen. Ich hätte noch mindestens 20, aber ich suche mal eine weitere aus. Genau. Das ist jetzt eigentlich schon fast die Frage, die ich nicht stellen wollte in Light. Okay? Gibt es ein Spiel, das du früher genial fandest, heute aber nicht mehr spielst? Und warum?
Da würde ich tatsächlich auf so ein altes Spiel wieder gehen, das früher einfach ganz toll war und viel Spaß gemacht hat. Und das war auch eins, was Basti vorhin schon gesagt hat, das Spiel des Lebens. Das habe ich mit meinen Geschwistern, mit meinem Papa auch rauf und runter gespielt. Das würde ich heute aber auch nicht mehr spielen. Das ist einfach, weil es einfach aber auch total überholt ist. Also es gibt ja auch Spiele, die altern gut, das nicht. Und das fand ich früher aber genial. Ich habe es geliebt.
Ja, dann hätte ich sogar auch eins. Auch aber ein älteres Spiel, was ich damals geliebt habe. Und das war mein erstes Deduktionsspiel, Cluedo. Das habe ich rauf und runter gezockt mit der Familie. Ich habe es geliebt als Kind. Und heute würde ich sagen, braucht man es noch? Dafür gibt es viel bessere Deduktionsspiele mittlerweile als Cluedo. Aber das ist so das Spiel, was ich wirklich hoch und runter gezockt habe. Ja.
Ja. Ich kann euch gar kein spezifisches Spiel nennen, weil mir so viele auf einmal einfallen. Und um jetzt nochmal zu unserem Thema zurückzukommen, du hast es richtig angesprochen, Inja. Am Ende des Tages gibt es richtig gute Spiele. Richtig gute Spiele. Und dann ist halt immer die Frage, wie gut altert ein Spiel? Oder kommt irgendein anderes Spiel aus, das was bisschen was anderes macht oder vielleicht ein anderes Thema hat oder was auch immer, die dieses Spiel dann irgendwie obsolet setzt? Dann ist es zwar immer noch ein gutes Spiel, aber du hast ja was bisschen Besseres oder bisschen anderes. Und das halt wieder, ne? Also ein gutes Spiel kann auch eine rein temporäre Sache sein, weil sie in eine Zeit fällt in deines Lebens oder in ein Interessenfeld deines Lebens fällt. Das weiß ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt einmal die nächsten 4 Jahre total interessiert an Mittelalter und irgendwann finde ich sagen, mein Gott, was war das für ein scheiß Thema, kann ich nicht mehr sehen, weil ich mich vielleicht auch daran satt geschaut habe und schon ist auch ein vermeintlich gutes Spiel dann zu Teilen nicht mehr so gut oder nicht mehr spielbar für einen. Und ich glaube, das ist gerade ein Phänomen, was bei uns wahrscheinlich relativ häufig passiert, obwohl wir alle signifikant viele Spiele in der Sammlung haben. Und es gibt einige, die noch mehr als wir haben. Wir haben aber doch dennoch einen sehr, sehr großen Turnus und wir haben vielleicht auch an der Stelle das Privileg, so viele Spiele spielen zu können, um uns da vielleicht auch eine Meinung zu bilden. Und für uns, ja, überholt sich vielleicht sicherlich viel mehr als jetzt bei Leuten, die weniger spielen und die viel mehr Freude an einem Spiel haben können, weil sie eben dann diesem permanenten Vergleich nicht ausgesetzt sind. Und ich meine das, ne, im absoluten positiven Sinne. Ich finde es manchmal auch schade, dass ich so Spiele, wo ich gern dran erinnere, aber heute aus meiner aktuellen Brille sagen, was ist das für ein schlechtes Spiel oder nicht mal so gut, auch das total langweilig oder sonst was. Aber ich diese Emotion, die es damals hatte, nicht mehr reproduzieren lässt, ja. Und das kann aufgrund dessen, dass wir halt so teilweise übersättigt sind mit vielen, vielen neuen Spielen.
Phil der Weisheit gesprochen. Aber hast recht.
Amen, genau. Ich wollte ja nur die Brücke wieder schlagen zum Thema.
Er wollte sich nur einfach selber drum drücken für das eine Spiel, was er nennen soll.
Ja, richtig.
Siehst du? Jetzt guck da.
Ich kann auf meinen Auszugsstapel schauen.
Ja, dann guck mal. Ja, genau. Auch wenn er eine ganze Sammlung hat, ich glaube, dann könnte er viel Geld damit machen.
Nein, tatsächlich keine Sammlung. Nein. Ich kann euch beruhigen. So. Wie objektiv können wir denn, und vielleicht ist das eine unserer letzten Fragen, also wie objektiv kann ein Spiel denn gut sein? Oder ist das eine rein subjektive Geschichte?
Jein.
Und da kann man ja vielleicht gucken, ich meine, also genau, jein, wie du sagst, weil es gibt ja die Influencer, wie wir uns auch alle schimpfen, ne? Wir geben ja relativ schnell und vielleicht hier und da auch etwas ungefiltert unsere Meinung kund. Und dann gibt es ja auch die Vereine, Spiel des Jahres etc., die da sehr, sehr evaluiert auch da dran gehen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Unterschied. Deswegen ist da ja auch, die spielen ja ewig viele Partien, machen wir auch, ja. Aber die haben da noch einen anderen Hintergrund dafür. Und da ist halt so, was ist dann am Ende des Tages wirklich objektiver und was subjektiver und was kann wer bedienen?
Also ich glaube schon. Du musst
deine Frage, deine Antwort komplett umstellen.
Nee, gar nicht. Tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde, es gibt schon Teile eines Spiels, die man einigermaßen objektiv beurteilen kann. Das ist erstmal schon, also natürlich ist die Optik natürlich nicht ganz objektiv, aber ob es zu einem Spiel passt und ich sag mal, ob es einigermaßen schön gestaltet ist oder da irgendjemand so ein KI-Bild drauf geklatscht hat, das kann man schon so ein bisschen beurteilen, auch wenn einem vielleicht der Stil eines Illustrators nicht so gefällt, könnte man schon sagen, aber das passt irgendwie zu dem Spiel und das ist irgendwie schon, das gibt es schon wieder. Und was man, glaube ich, auch einigermaßen objektiv beurteilen kann, gerade als Vielspieler sowieso, ist das Spielmaterial. Also ich kann schon gucken, ist das, was in diesem Spiel drin ist, was ich so anfassen kann, womit ich so umgehe, ist das gut? Kommt das so ungefähr hin, was die Altersangaben, also alles, was so drumherum ist um das Spiel, das kann man, glaube ich, schon einigermaßen objektiv beurteilen. Und auch, ob ein Mechanismus funktioniert oder nicht. Also, wenn ich ein Spiel sehr oft spiele, dann merke ich natürlich schon, ob Mechanismus greift, ob es wie eine bestimmte Strategie gibt, die besonders stark ist und etwas overpowered ist und so weiter. Ich glaube, das kann man schon einigermaßen objektiv beurteilen. Ein Spielgefühl für das Spiel insgesamt, das ist total subjektiv. Und da ist, glaube ich, da sind einfach so die Vorlieben gefragt, was man einfach auch mag und was nicht.
Weise gesprochen, ja.
Kann ich nicht mehr so viel hinzufügen, weil das hätte ich jetzt auch gemacht mit der Spielmechanik definitiv. Also ob es ineinander greift oder nicht. Dadurch, dass wir halt sehr viele Spielmechaniken gespielt haben oder ausprobiert haben, ist es, glaube ich, schon möglich, das objektiv auch zu deuten. Also sprich, also würde ich jetzt soweit sagen, also ob es funktioniert, ob es Sinn macht, ob es ineinander greift und so, da würde ich jetzt schon auch mit ihr mitgehen. Ansonsten, ja, klar, ob ein Spiel gefällt, kannst du nie objektiv sagen, weil das ist immer nur deine eigene Meinung. Du kannst immer nur sagen, von mir aus, mir gefällt es nicht. Das kann aber schon wieder bei ganz vielen anderen auch wieder ganz anders sein. Ich mag die Optik nicht, ich mag den Mechanismus nicht, ich mag das und das nicht. Also du hast ja immer 1000 unterschiedliche Menschen, haben auch 1000 unterschiedliche Meinungen. Und so soll es ja auch sein. Deswegen müssen wir uns ja auch dann, ne? Und danach richtet man sich ja auch, sonst wäre es ja auch alles langweilig. Aber ja, deswegen, also Geschmack kannst du nicht wirklich bewerten.
Genau, dazu der individuelle Geschmack auf jeden Fall.
Genau.
Was du sagst, kann ich auch voll und ganz unterstreichen, aber kann auch die Gegenposition aufsetzen, weil die Frage hatten wir ja vorhin gestellt, ne? Ein Spiel kann auch total scheiße sein, total broken und kaputt sein und nichtsdestotrotz spielen es die Leute und finden es vielleicht gar nicht schlecht oder etc. Ne? Also manchmal ist es halt einfach auch gruppenabhängig. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Monopoly, wo viele von uns heute auch wieder sagen, es ist ein komplett kaputtes Spiel, in der Hinsicht, ne, einer lacht, die alle anderen weinen. Und das ist wirklich so auch gewollt, weil es aus der Zeit gefallen ist. Nichtsdestotrotz ist es eins der Spiele, die immer noch am meisten verkauft werden, wo immer noch ein Mordsumsatz pro Jahr da ist. Und trotzdem,
was alle Leute falsch spielen.
Sei es drum, aber ne, das ist halt, wenn man das objektiv betrachten würde, ja, dann müssten die Verkaufszahlen zumindest mal signifikant fallen.
Ich glaube, ja, Monopoly wird auch einfach nur gekauft, erstens, weil die meisten Menschen kennen nur Monopoly, ja, habe ich immer so das Gefühl. Das ist halt, weil sie nicht, natürlich nicht tiefer drin sind wie wir. Das ist halt einfach so. Und wenn die Oma kauft, das war bei mir selber. Also ganz ehrlich, meine Oma hat mir jedes Jahr ein Monopoly geschenkt. Ich hatte das Fußball-Monopoly von der WM, ich hatte das EM-Fußball-Monopoly, ich hatte das Star Wars-Monopoly, ich hatte das Star Trek-Monopoly, ich hatte dann später das Herr der Ringe-Monopoly. Also ganz ehrlich, ich hatte jedes Monopoly, ich habe keins davon gespielt, jemals. Das ist halt das Problem.
Aber Basti, jetzt haben wir das Herr der Ringe-Pandemic.
Das stimmt. Nee, aber das meine ich halt nur. Die werden gekauft oder man spielt es kurz an, aber keiner, also ich kenne fast keinen Menschen, der Monopoly durchgespielt hat. Also die meisten hören irgendwann auf und sagen, ach, einigen wir uns auf Unentschieden oder so. Oder wir zählen das Geld und gucken, wer es Meister hat. Fertig.
Wir sind geschiedene
Leute. Ich
habe
noch nicht gesehen, dass es jemand durchgeschafft hat. Ja, oder das. Dann haben es immer alle falsch gespielt, weil sie auf Freiparken immer gesagt haben, oh, da kriegen wir das Geld aus der Mitte. Freiparken ist einfach nur Freiparken. Da gibt's keine Kohle aus der Mitte. Ganz einfach. Aber falls ich jetzt hier ein paar Träume zerstöre von Monopoly, ihr habt es immer falsch gespielt.
Hausregeln.
Ja, bei Uno ist ja dasselbe mit plus 4. Auf die plus 4 lege ich noch eine plus 4. Darfst du gar nicht. Wenn du plus 4 kriegst, frisst du die 4. Punkt.
Genau. Ja, ich glaube, Objektivität, Subjektivität ist halt immer so eine Sache. Ja. Ne? Und manchmal ist es wahrscheinlich tatsächlich so, wie bei Wein und Whisky und auch vielen anderen Hobbys, da musst du dich erst irgendwo hin entwickeln, dass du viel gesehen hast, dass du irgendwann auch sagen kannst, nee, das ist nichts mehr für mich oder sonst was. Und dann ja, weil viele Leute kaufen sich einen teuren Wein, weil sie denken, dass er gut ist, weil sie denken, das ist objektiv gut. Ja,
aber
das
schmeckt
ist kein
nicht.
Garant dafür.
Nee, und das ist also im Endeffekt
auch das.
Im Endeffekt soll unser Hobby ja auch Spaß machen.
Genau.
Und darum sitzen wir ja am Tisch. Also von daher, wir können viel beurteilen und darüber reden, aber wenn es den Leuten Spaß macht, dann können sie auch Monopoly spielen.
Ja. Heißt eigentlich dann wiederum, dass eigentlich es keine wirklich schlechten Spiele gibt, sondern einfach es eine Audience gibt, die daran, solange es eine Audience gibt, die daran Spaß hat, ist das ja eigentlich schon was Gutes.
Ja, wir haben auch einfach einen sehr, sehr professionellen Blick.
Ich schick dir mal das Bier-Memory. Und dann können wir noch mal reden.
Ich würde hier ein paar finden in Bayern, die mit mir Bier-Memory spielen würden.
Wahrscheinlich schon, ja.
Mit einigen Hausregeln.
Ja, genau. Das wäre ja auch mal eine Frage, ne? Mit den Hausregeln.
Genau.
Aber die Frage ist ja auch mit Hausregeln. Sind Hausregeln denn gut in der Hinsicht? Oder machen die einfach nur schlechte Spiele gut? Oder bräuchte man nämlich eigentlich keine Hausregel, wenn das Spiel von Grund auf gut wäre? Weißt du? Das
wäre ja nämlich die Frage kannst du nicht eindeutig beantworten, meines Erachtens.
Finde ich auch ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, das liegt auch manchmal an den Personen, mit denen man spielt, ob ich eine Hausregel einführe. Manchmal bleibt sie dann hängen. Also wenn ich mit meinem Kind spiele, dann verändere ich vielleicht manchmal eine Regel, weil es das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher macht oder so. Und manchmal bleiben die Sachen einfach hängen. Genau. Und manchmal funktionieren die Sachen tatsächlich gut. Und ich habe es auch schon andersrum gehabt, dass mein Sohn zu mir gesagt hat, aber wir können es ja auch mal so spielen, was ich total cool finde, dass er so ein Spiel gespielt hat und dann einfach auch mal selber gesagt hat, ja, finde ich gut, aber man kann ja das und das auch noch mal so probieren. Und dann manchmal auch wirklich Sachen in dieses Spiel mit reingenommen hat, die auch gut funktionieren. Also die nicht nur sozusagen auf seinen Vorteil bedacht waren, das passiert ja auch manchmal, sondern wirklich, wo man sagen kann, ja, ist eigentlich eine coole Regel, das können wir einfach mal so machen.
Ja, stimmt.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich mache auch Hausregeln, wenn es in einer Gruppe bedarf. also keine Hausregeln, die das Spiel komplett verändern, weil dann wäre es ja auch irgendwie wieder broken. Aber was weiß ich, wenn du an einem Tisch sitzt, du hast einen Haufen Erwachsene und 2, 3 Kinder und die Erwachsenen können besser einschätzen, ob sie jetzt, ne, also bei, was weiß ich, bei Würfeln, ja, die können das irgendwie besser einschätzen, zu einem Pasch zu kommen oder zu 2 Zweier, dann ist das halt einfach Lebenserfahrung und dann lasse ich halt das Kind 2-mal mehr würfeln als Erwachsene. Und, ja. Ne, dann sagst du denen von vornherein, hey, du darfst öfter würfeln und wenn du es nicht hast, dann ist es nicht schlimm. Ja, aber das, genau. Das ist halt
so ein Spiel hat ja auch teilweise in der Entstehung so Prozesse. Ich weiß gar nicht, ich glaube, war das in einem Gespräch mit Uwe Rosenberg, bei dem mal jemand auf ihn zukam und gesagt hat, oh ja, aber ich finde dein Spiel cool. Wir spielen es aber immer so und so. Und er dann auch sagte, ja, das habe ich tatsächlich auch mal überlegt und habe es dann aber weggelassen. Das heißt, es gibt vielleicht auch manchmal Hausregeln, bei denen der Autor das vielleicht auch schon mal in der Überlegung hatte, die auch gut funktionieren, dann aber nicht mit ins Spiel gekommen sind. Und dann aber trotzdem genauso gut funktionieren können.
Ja, es wird ja viel ausprobiert, gerade im Entwicklungsprozess. Da wird einiges dazugekommen sein und auch wieder gegangen sein, ja.
Ja.
Sehr gut. Dann kommen wir doch zu unseren Abschlussfragen. Ich meine, wir sind hier schon über 1,5 Stunden unterwegs. Lass uns doch die nächsten Fragen einfach ganz kurz und knackig beantworten. Das ist jetzt keine Ja- oder Nein-Fragen, aber es soll ein bisschen so rausgehen, also in dieser Kürze quasi.
Ja.
Ich würde einfach euch bitten, ich stelle die Frage, dann du erst, Ninja, dann Basti und dann kann ich gerne auch nochmal meine sagen. Gibt es das perfekte Brettspiel oder ist das eine Illusion?
Illusion.
Illusion.
Crocky Noel, es gibt das perfekte Brettspiel. Na, einer muss dagegen sein, ja? Einer.
Ja, richtig. Das ist auch langweilig sonst.
Wenn du absolut. Wenn du ein Spiel entwickeln würdest, welche 3 Elemente wären bei dir im Spiel auf jeden Fall drin oder was wäre dir wichtig, dass es das drin wäre?
Engine Building finde ich super. Ich mag halt auch Kettenzüge und wenn sich ein Spiel entwickelt.
Das waren 2 Sachen, oder?
Ach so.
Kettenzüge.
Ja.
Ach so, 2. Ich bin bei 1 stehen geblieben. Und?
Du hast 2 genannt, oder? Du hast
Nee,
ja, nur Engine Building.
Ja, nur Engine Building. Daraus entstehen
und Kettenzüge.
Ach, und Kettenzüge, ja.
Ja, das eine bedingt manchmal so das andere.
Ja, mach mal.
Wenn du das aufbaust. Ansonsten, was ich auch gerne mag, weil ich halt, wie am Anfang schon gesagt, Würfel gerne im Spiel habe, ist Dice Placement. Finde ich auch super. Vor allen Dingen, wenn es halt nicht so glückslastig ist, mag ich.
Ja, ich liebe Deckbuilding. Habe ich schon immer. Und mag auch Engine Building, klar, auf jeden Fall. Aber das ist ja meist mit Deckbuilding, dass du dir schöne Engines aufbauen kannst. Das finde ich halt sehr cool. Dann, ja, was ein gutes Spiel. Jetzt nur von der Mechanik oder auch?
Nee, was dir wichtig generell ist. Also ich könnte.
Was für mich wichtig ist, ist auf jeden Fall, es muss auch gut zu zweit spielbar sein. Das ist für mich super wichtig. Weil, ganz ehrlich, am meisten spiele ich zu zweit. Punkt. So, das ist halt, es muss zu zweit, aber auch gut in der Gruppe gehen. So, und das ist für mich super wichtig. Ja, und für mich selber ist es halt auch wichtig, ob es kompetitiv oder kooperativ ist, weil ich brauche es kompetitiv. Ich mag keine kooperativen Spiele. So, das sind meine 3.
Du darfst auch einen 4. nennen. Also, ich vermisse Wikinger.
Ja, Wikinger, das hätte ich jetzt als 4. genannt, Thema. Dann hätte ich Wikinger dazugepackt.
Ja, Basti, dann kann ich hier
aber
schon mal sagen.
Ich lasse jetzt nur 3.
Du bist doch immer hier bei uns im Urlaub, da musst du nächstes Jahr mal hier vorbeikommen. Da ist ein Wikinger-Brettspieltag geplant in Heiterbu.
Echt? Dann komme ich vorbei. Im August? Dann bin ich da. Wie letztes Jahr. Wie dieses Jahr bin ich auch nächstes Jahr wieder im August da.
Gut.
Sehr schön, dann bin ich ja dran und das ist eine Frage, auf die ich mich nicht wirklich vorbereitet habe. Auf jeden Fall darf kein Glück dabei sein, also bei mir müsste es auf jeden Fall was Expertigeres da sein oder sein. Es sollte kein Glück drin sein oder kein Zufallelement, sondern alles schön planbar. Es sollte tatsächlich ein Thema haben. Hätte man jetzt vielleicht nicht von mir gedacht.
Nee. Was ist denn da passiert?
Keine Ahnung.
Wir haben ihn bekehrt.
Yay. Ja.
Mein Gott. Ja, ein historisches Thema tatsächlich. Also nicht Mittelalter, sonst was, sondern wirklich ein historisches Thema, was ein Thema wieder aufgreift und oder vielleicht auch ver- oder bearbeitet. Ja, und dann wäre es tatsächlich auch Engine Building.
Ja.
Ja, und eins, was ist super wichtig, was du vergessen hast, ist der Wiederspielwert, ne? Der sollte hoch
das
sein, weil ich finde, wenn der niedrig ist, bringt das ganze Spiel nicht mehr.
Da wäre ich nicht so, also Wiederspielwert kommt drauf an.
Ja, das soll aber doch das perfekte Spiel für dich sein.
Nein. Wenn ich jetzt ein Spiel entwickeln würde, also da ist die Replayability nicht mein Hauptfokus.
Okay.
Mhm. Genau. So.
Also Spiel von Phil, wenn er mal eins entwickelt, könnte er nach einmal das Spiel wegwerfen.
Ihr wollt es nur einmal gespielt haben. Ja, dann habt ihr wirklich alles gesehen.
Genau. Das Spiel zerstört sich von selbst.
Genau, du musst danach so einen roten Knopf drücken.
Genau.
Jetzt haben wir deinen Plan verraten.
Genau. Mist. Ja. Nein. Es ist kein Unlock, es ist ein Locked Forever. Sehr schön. Dann wären wir schon beim Fazit und da hätte ich gern ein Fazit in einen Satz von euch. Ein gutes Brettspiel ist oder macht?
Ein gutes Brettspiel bringt einfach die besten Emotionen mit an den Tisch.
Okay, ein gutes Brettspiel macht mich glücklich. Nein, Quatsch. Ja, es ist so.
Kann durchaus nachvollziehen. Ich würde tatsächlich dahin gehen und sagen, ein gutes Brettspiel macht Spaß. Macht jedem Spaß am Tisch. Bringt Freude.
Ja.
Also sind wir eigentlich ähnlich alle mit Emotionen. Stimmt schon.
Absolut.
Eigentlich finden wir ja da wieder den Weg zum Anfang oder zu einer der ersten Fragen. Ne? Also was hat uns denn zum Brettspielen gebracht? Beziehungsweise unsere erste Erinnerung. Und das ist halt wieder ne, die Freude mit anderen zu teilen. Und ich glaube, das macht es am Ende des Tages einfach aus. Ne? Also das ist halt ein geselliges Brettspiel als geselliges Phänomen zu nehmen. Deswegen sonst wären wir alle eher, was weiß ich, genau. Mhm. Also sonst wären wir alle wahrscheinlich eher bei was Konsolenspielen oder sonst was, wo du vielleicht eventuell eher solo unterwegs wärst oder alleine und wir suchen eben diese gesellige Nähe.
Ja, stimmt.
Jetzt ging das doch länger, als ich dachte. Also eigentlich wollte ich Timekeeping eine Stunde machen, aber wahrscheinlich liegt es halt daran, dass ich
70%... Du hast die Fragen gestellt.
Ja. Und ich habe auch 70% der Antworten gegeben. Aber ihr wisst ja alle, ich bin kein Freund vieler Worte. Und ja.
Beschwerden an Brettgespräche.
Genau. Nee, mir hat das extrem Spaß gemacht. Ninja, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen natürlich auch, dass es dir Spaß gemacht hat.
Ja.
Und würden dich auch gern wiedersehen, wenn du da Bock drauf hast.
Absolut. Also ich komme gerne wieder und dann suchen wir uns ein neues, schönes Thema aus, über das wir sprechen.
Ja, also das schwingte gerade so mit, also vielleicht ein weniger schweres oder ein weniger...
Ich sag das nächste Mal nur Gwent.
Ah. Ich glaube, wir müssen aufhören damit, weil ich glaube, die Kollegen von Asmodee werden sich auch langsam fragen, wer ist dieser Phil?
Ja, Phil macht alles kaputt.
Streich ihn mal von der Liste.
Sehr schön.
Welche Liste? Nein,
da kommst du auf die Liste, auf die rote.
Ja, genau.
Oh ja.
Da kommst du auf die Liste.
nicht gut, nicht gut. Ja. Nee, sehr schön.
Wanted dead or alive.
Dann. Genau, richtig. Das Gesicht drauf, schön da.
Bei eBay gibt es der König der Löwen für 14,95. Also,
tatsächlich?
Ja.
Ich habe keinen Bedarf, danke.
Ich dachte, ich sag's dir mal.
Das finde ich
noch ja noch das
teuer.
Perfekte Spiel.
Ja, für das, was es ist, verdammt teuer.
Ja gut, aber es ist alt und alte Spiele sind immer teuer. Hotel kriegst du in der alten Version für 50 Euro, also aus dem Grund.
Oh, da muss ich meins mal aus dem Keller holen, glaube ich.
Ja. Obwohl meins wird niemals ausziehen. Das ist einfach Nostalgie.
Ja, geht mir auch so.
Ziehen eher andere Spiele aus.
Das ist ja dieselbe Frage wie vorhin wieder. Nee, die beantworten wir heute nicht.
Nein.
Nee, sehr schön. Dann machen wir doch einfach
hier
einen Punkt. Ja, Wahnsinn, ja, ne? Machen wir zwei Teile draus. Nein. Genau, wir machen es in alter Manier. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Genau, gerne Feedback. Ja, lasst uns wissen, was ihr auch gerne mal von uns hören wollt, ob ihr ein Thema von uns beleuchtet haben wollt oder ob wir einfach mal wieder mehr über Brettspiele an sich reden sollen, also in der nächsten Folge wieder. Ne? Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, einen wunderschönen Start in die Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis bald. Dann gebe ich über an Basti und die letzten Worte hat klassischerweise immer unser Gast, also du, Ninja.
Ja, dann bedanke ich mich auch für die lustige Runde an euch beide, Phil und Ninja. Und hat mich sehr gefreut und hat sehr viel Spaß gemacht. Waren auch coole Fragen, muss ich sagen. Und dementsprechend. Und ich war nicht darauf vorbereitet, hat man gar nicht gemerkt. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und danke dafür, dass ich 2 Stunden schneiden darf. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und würde mich auch sehr auf ein Wiedersehen freuen. Und hoffe auch, dass es euren Zuhörern gefallen hat. Und damit verabschiede ich mich auch.
Bis dann.